The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Schauspielerin Katrin Anna Stahl, live aus der Oberpfalz. Ich begrüße die Schauspielerin Katrin Anna Stahl. Liebe Katrin, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ja, wunderbar. Also das ist schon mal, habe ich dir eben schon im Vorgespräch gesagt, ein wunderschönes Ambiente, was du da vorbereitet hast. Hinten hängt die Maria im Zimmer. Und das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, weil ich in Bayern ganz viel mit meinen Großeltern war. So wie viele, glaube ich, damals in den 80ern und 90er Jahren. Ja. Und da hing in jedem Zimmer auf mindestens ein Jesus.
Also ich bin ja, ich bin hier gerade bei meinen Eltern in der Oberpfalz und bei uns hängt auch mindestens ein Kreuz und eine Maria in jedem Zimmer. Und genau, da ich jetzt an Ostern zu Hause war, bin ich hier immer noch und das ist der einzige Ort, an dem es nicht so schlimm ist mit den ganzen heiligen Bildern an der Wand.
Hast du das denn übernommen für dich zu Hause auch? Hast du da auch den Jesus hängen?
Also das Lustige ist, dass ich bin immer noch so ein bisschen katholisch abergläubisch, glaube ich. Also ich bin sehr gerne in katholischen Kirchen. Ich mag Weihwasser sehr gerne. Ich habe immer das Gefühl, es bringt und nützt irgendwas, wenn ich das mal so benutze. Ich habe hier immer noch meinen Schutzengel, den ich zur Geburt bekommen habe, umhängen, weil ich irgendwie mir denke, vielleicht hilft es ja was. Und es beruhigt mich so ein bisschen, lustigerweise, diese ganze, auch so diese devotionale und sakrale Kunst. Und ich habe deshalb wirklich bei mir in der Wohnung relativ viele Heiligenbilder, aber so alte. So, ich habe mal in Polen irgendwie so ganz viele, so kleine, alte, schwarze Madonnenbilder gekauft. Die sind bei mir zum Beispiel, hört sich jetzt doof an, soll gar nicht so blöde klingen, aber die sind bei mir im Klo, weil, also unser Klo ist auch schwarz und die passen halt wunderschön da rein. Also ich mag gerne Heiligenbilder, aber so alte, so eher so in Goldrahmen und mit Jesus drin und ein bisschen Gold und so. Und ich habe wirklich ein paar so geerbt und die stehen bei mir in der Wohnung und ich finde sie sehr schön. Und irgendwie finden es manche Leute sehr, sehr komisch, dass dann der gekreuzigte Jesus da so an der Küchenzeile lehnt, aber mich beruhigt es irgendwie.
Ja, ich kann das verstehen. Also ich bin auch so groß geworden, weil mein Großvater war sehr gläubig, der hatte in seinem Zimmer und der konnte irgendwie der ist sehr oft nach Bayern auch, also ich bin ja hier in Hessen, aber der ist nach Bayern dann oft, hat er Urlaub gemacht auch. Und der konnte so, wenn er in irgendeinem Antiquitätenladen oder so, der konnte, wenn da so heiligen, irgendwelche sakralen Gegenstände waren, die konnte da nicht stehen sehen. Der hat immer gesagt, es gehört da nicht hin. Dann hat er immer ganz viel aufgekauft und das war so ein bisschen meine Kindheit, ja. So, bist du katholisch?
Ich bin immer noch katholisch.
Und tatsächlich, ich auch. Ja. Ich bin auch katholisch.
Ja. Na, schau. Ja. Ja, aber das hat bei mir wirklich, also wir sind natürlich, also da Oberpfalz, Nordostbayern, wo meine Eltern herkommen und wo meine ganze Familie auch lebt, da bist du halt einfach katholisch. Da gibt es eigentlich gar keine andere Chance so richtig. Ja. Also mittlerweile ändert sich natürlich auch ein bisschen, aber in meiner Zeit war das natürlich klar, dass du katholisch bist. Und es ist lustig, ich bin es auch immer noch geblieben, weil wir bei uns im Dorf einen ganz tollen Pfarrer haben, mit dem bin ich aufgewachsen und der war immer sehr freigeistig. Also den konnte man schon sehr früh, konnten wir als Kinder den fragen, du sag mal, wieso hast du keine Frau? Oder magst du Männer? Oder bist du vielleicht asexuell? Und der hat uns das immer aber total gut erklärt. Der hat immer gesagt, nee, wenn er homosexuell wäre, dann wird er, oder also wenn er eine Frau wollen würde, wenn er sich verlieben würde, dann wird er aus der Kirche austreten und die dann auch heiraten oder so. Aber bisher war es halt noch nicht so in seinem Leben. Er meint, vielleicht ist er asexuell, er braucht das irgendwie nicht. Er ist lieber für alle da in der Kirchengemeinde. Und deswegen ist es so. Und wenn er sich mal irgendwie umentscheidet, dann werden wir es merken. Und ich fand es so cool, dass das ein Pfarrer in den 80er, 90ern da einfach so mal gesagt hat, einfach so. Und der ist immer noch bei uns Pfarrer. Und der ist halt in jedem Verein dabei. Und der war immer für mich so jemand, für den ich noch Kirche mag. So. Also die Institution. Glaube, finde ich, ist eh was anderes als die Institution. Aber die Institution brauche ich sonst so nicht mehr so arg in meinem Leben. Aber den Pfarrer mag ich gern bei uns im Dorf. Und mich beruhigt es, wenn der da ist irgendwie. Und wenn ich zu dem manchmal in die Kirche gehe. Das finde ich toll.
Ja, das ist ja dann im Grunde eher was Persönliches auch und so. Das ist ja.
Ja. Aber für solche Pfarrer muss ich sagen, für solche Lichtgestalten schon fast für mich. Und das ist ein einfacher Mensch, wirklich auch selber Oberpfälzer und ist hier so. aber der lebt für mich wirklich Kirche. Also auch bei uns in der Gemeinde, und der sagt dann auch mal dem Bürgermeister, was er denkt oder was er blöd findet, und das hat dann auch so eine, also so ein Gewicht irgendwie, und ich finde das gut. Das ist für mich wirklich noch so, wo ich sage, da ist Institution Kirche cool irgendwie so. Bei uns im Dorf. Sonst ja halt auch schwierig.
Hat denn jetzt, also jetzt, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist er dann schon ein bisschen länger tot, aber jetzt ist er gerade gestorben. Der Papst Franziskus, hat das Osterfest für euch getrübt?
Naja, also sagen wir mal so, meine Mutter kam schon relativ erregt aus der Küche, und also sie hat zu der Uhrzeit, als es bekannt gegeben wurde, schon halb Mittagessen gekocht, weil bei uns wird immer ungefähr um 10:30 Mittag gegessen, weil meine ganze Verwandtschaft um 5 aufsteht und um 10:30 hat man dann sehr arg Hunger. Und sie hat dann auch, weil ich zufällig, also sie war dann schon praktisch in der Osternacht in der Kirche, und dann ist sie am Ostersonntag praktisch in der Früh mal ausnahmsweise, weil ich da bin, nicht in die Kirche gegangen und hat eben Radio gehört und dazu schon gekocht und kam dann und hat gemeint, der Papst ist tot. Und dann ist natürlich mein Vater gleich, der läuft halt dann auch, macht gleich einen Fernseher an, was, die senden noch nix und so. Also dann war eher die Diskussion, wieso es noch nicht on, also wieso die alle noch nicht on air in Rom sind, wieso man nicht gleich dabei ist und so. Also, ja.
Okay, verstehe. Ja, aber ist das,
Also gesagt, es war ja gar nicht Ostern, es war gestern früh, genau.
Es war Ostermontag, sowas. Ostermontag. Genau. Aber ist es trotzdem, also ist es wie ein bisschen auch Ironie, dass der Papst an dem Tag oder an dem Wochenende stirbt, als Jesus eigentlich auferstanden ist? Ironie ja. Gottes?
Ja, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich, also ich muss dazu sagen, ich hatte am Ostersonntag Geburtstag. Ich lebe eh
Gute.
Die ganze Zeit mit alles diesem, Dankeschön. Aber ich lebe eh immer mit diesem Absurden. Also ich hatte schon sehr oft am Karfreitag, Ostersonntag, Ostersamstag Geburtstag. Das heißt, ich habe mich in meinem Leben schon sehr oft damit auseinandergesetzt, dass ich immer irgendwie auch irgendwas hatte an Ostern. Das heißt, dass jetzt auch noch jemand stirbt an Ostern. Also ich finde, also sagen wir mal so, was heißt Ironie? Ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, dem Franziskus hätte es wahrscheinlich sehr gut gefallen. Vielleicht hat er auch selber beschlossen, dass es jetzt Zeit, dass er jetzt gehen kann und vielleicht noch bis Ostern wartet. Aber dann weiß ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl ja, dass Menschen auch so ein bisschen beschließen, sie können jetzt gehen und dann gehen sie oder so. Aber ja, natürlich ein bisschen Ironie ist es schon. Aber dann hätte er sich auch noch dann wirklich den Ostersonntag nehmen können, finde ich.
Ja, oder den Karfreitag. Dann hätte er ja.
Ja, oder den Karfreitag, das ist noch besser, wenn Jesus halt wirklich stirbt. Ne?
Ja, das finde ich auch. Aber letzten Endes, weil ich habe das heute Morgen auch nochmal gesehen, wie sie ihn da in dem Papamobil da nochmal durch Rom irgendwie so geschifft haben.
Ja.
Und das haben die ja schon ziemlich gut hingekriegt für seinen Zustand. Also sie haben ihn ja da wirklich und so. Und dann, das war auch keine Sekunde zu früh im Grunde oder zu spät, als er dann gestorben ist, weil, also ich glaube natürlich auch immer, dass die. Dann, man kann das ja auch ein bisschen einleiten. Also man kann ja auch sagen, man setzt Dinge ab oder macht die Geräte aus oder so. Man lässt jemanden gehen. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich. Gell? Oder kann so passiert sein.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich habe dich ja nicht heute eingeladen, um über den Papst zu sprechen. Was auch toll gewesen wäre. Aber
auch, natürlich.
Ja, ich habe noch nie über den Papst hier gesprochen in meiner Sendung. Also von daher. Aber jetzt muss man sagen, also eben habe ich gerade noch ein Interview oder eine Sendung fertig geschaut mit dir, Adventsfranz hieß es, glaube ich. Und da sprichst du natürlich Oberpfälzisch. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal umgewöhnen, weil ich das ja so gewohnt war. Du hast in der Sendung gesagt, dass du lange gebraucht hast, bis du dir das abtrainiert hast, den Dialekt. Stimmt das?
Ja, absolut. Nee, ich kam halt nach München, also mittlerweile hört man es schon in der Sprechstimme, glaube ich, schon auch wieder in der normalen, wenn ich so rede. Aber ich kam halt nach München und habe ja erstmal klassischen Gesang studiert und ich dachte schon, dass ich in irgendeiner Welt hochdeutscher spreche als die Oberpfalz. Also man muss wissen, für alle, die Oberpfalz nicht kennen, die Oberpfalz ist halt schon, also sagen wir mal, die Randgruppe von Bayern, dialekttechnisch. Und also wir werden auch von allen Bayern sogar verarscht, dass wir so einen krassen Dialekt haben. Und ich dachte aber immer, dass ich relativ Hochdeutsch spreche für die Oberpfalz und bin dann nach München gekommen und meine Sprecherziehungsprofessorin, die hat dann in der ersten Stunde, ich habe dann noch so eine Aufnahme davon, weil es war immer ganz wichtig, dass man sich selber aufnimmt und es sich immer anhört, um auch die Fortschritte dann zu verstehen. Und die hat dann immer gesagt, Katrin, sag mal hallo, ich bin die Katrin. Und ich habe immer gesagt, hallo, ich bin die Katrin. Und ich habe das wirklich noch auch so, ich habe es noch auf Kassette, und sie so, nein, Katrin. Und ich so, Katrin. Und da merkt man, ich habe es auch nicht gehört. Ich habe gedacht, was will die von mir? Ich sag doch schon Katrin. naja, so. Und das heißt, es war eine sehr schwere Zeit, also bis ich da praktisch wirklich, bis ich durch diesen Sprecherziehungsunterricht durch bin. Und ich habe dann auch wirklich noch Privatstunden extra genommen, damit ich da einfach, ja, wirklich zu einem Hochdeutsch hinkomme und mir auf der Bühne beweisen kann, dass ich Hochdeutsch spreche. Und sie haben dann irgendwann, als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich in Hamburg gespielt und da hat mich wirklich jemand gefragt, Katrin, wo kommst denn du eigentlich her? Und ich so, ja, das hört man doch. Und der hat gemeint, nee, ich wirklich, das ist gar keine Färbung. Und ich so, ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich wieder bayerisch gesprochen. Also, ich hatte es mir dann so bewiesen, dass es geht. Und nein, ich kann es noch, wenn ich es in Filmen muss und wenn ich es natürlich auf der Bühne muss, dann musst du halt astrein Hochdeutsch sprechen können. Aber im Normalgebrauch finde ich es eigentlich recht charmant, wenn man ein bisschen eine Färbung hört. So.
Ja, ich glaube, das ist auch relativ normal, oder? Also, dass man so ein bisschen hört, wo man, also für uns jetzt innerhalb Deutschlands, dass man etwa weiß, wo man dich einordnen kann. So finde ich.
Oder? Ja, das finde ich halt ganz nett einfach. Also ich mag es ja auch bei, also ich finde sogar, dass es in, wie soll ich sagen, in Deutschland sogar ein bisschen verpönter ist, den Dialekt zu hören, als zum Beispiel in Österreich. Und ich mag das immer sehr gerne, dass die Österreicher so stolz sind auf ihren Dialekt irgendwie. Also da ist es ja ganz klar so, dass die mit ihrem ganzen Schmäh, also man wird, glaube ich, kein Interview vom Ovčarek bekommen, wo er nicht so richtig einen raushaut. Und bei uns ist es immer ein bisschen so mit Charme, so ja, ich bin halt nur aus Bayern oder man hört mich. Also es ist immer so ein bisschen ein Makel und auch Sachsen oder Hessen, mein Gott, oder was weiß ich. Und eigentlich finde ich es halt schade, weil eigentlich macht es ja so viel. Es ist ja so cool, dass wir so viele Dialekte haben. Das erzeugt ja sofort eine Stimmung, das erzeugt irgendwie so eine, was weiß ich, Heimat irgendwie, wo jemand herkommt oder so, oder wie jemand auch ist. Ich finde, im Dialekt ist auch der Mensch ehrlicher. Also ich bin auf Dialekt, also wenn in meinem Dialekt ehrlicher, als wenn ich einfach so Hochdeutsch rede irgendwie. Oder wenn ich die Färbung wenig so mitnehme. Also da kommt echt die Katrin raus so.
Auch aber die derbe Katrin. Ist es nicht, also in Bayern wird das doch anders behandelt ein bisschen, oder? Also bayerisch wird doch auch anders gesehen, sage ich mal, im gesamtdeutschen Vergleich als jetzt sächsisch oder? Also
ja, aber es wird immer ein bisschen der lustige Bayer halt so. Der lustige, ein bisschen depperte Rosenheimkopf-Bayer so. Also das ist ja dann eher witzig und die sind dann alle mal so lieb und dann machen sie einen kleinen Witz und dann bist du halt so der einfältige, lustige Bayernbauer so. Und ich finde schon, also das ändert sich natürlich auch, aber filmtechnisch jetzt nicht so richtig. Also wenn man dann guckt, was kommt durch in Bayern, ist es in Deutschland an bayerischer Filmkultur, ist es oft halt, diese ganzen Rita Falk-Sachen, die sind lustig, aber natürlich auf die 12 so, also das Leberkast-Junkie und das ist alles. Oder halt dann wirklich Rosenheim-Cops oder Watzmann ermittelt oder diese bayerischen Serien, die sind halt dann natürlich schon sehr, halt oft eher von diesem lustigen, bayerischen, ein bisschen einfacheren, witzigen so, also so, ja, so gestrickt. Und das macht halt so ein Bild auf Bayern, finde ich schon. Also in Berlin ist jeder, ach, du bist aus Bayern. Und das hat immer so ein bisschen so eine leichte Note von, aha, München.
Ja gut, ich glaube, wenn man aus München kommt, ist auch nochmal anders, oder? Als wenn man jetzt
irgendwie. Ja gut, das ist. Ich habe zwei Randgruppen, Oberpfalz und München jetzt. Also ich kämpfe mit beiden Vorurteilen.
Aber ich glaube ja manchmal auch, dass so ein bisschen diese Prägung natürlich, früher gab es die ganzen Heimatfilme. So richtige Heimatfilme, sage ich mal, die haben ja ganz oft dann in Bayern gespielt, hatte ich jedenfalls, also gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber die haben so eine heile Welt und damit sind wir zwangsläufig, ich glaube, wir sind sogar eine Generation, du bist, glaube ich, auch 77er Jahrgang, ja, bin ich auch und das heißt, wir sind irgendwie so damit, es lief noch alles im Fernsehen, auch noch um 20.15 Uhr und dann hat man so eine, ich kenne das ja auch von meiner Mutter oder so romantisch verklärtes Bayern. Und das trägt sich manchmal, glaube ich, noch rein in diesen ganzen auch wie Seriendschungel, den es noch gibt in Deutschland. Und also im Film jetzt nicht mehr so stark, aber in den Serien, glaube ich, dass man damit immer noch so dieses Heimatliche verbindet, oder? Für gerade, wenn es ältere Generationen vielleicht auch schauen.
Ja, genau. Also ich glaube, aber also auf jeden Fall. Aber das ist eben auch dann so ein, dieses bayerische Bild eben. Ich meine, das ist eben, der Dialekt, der ist dann so ein bisschen, also es ist schon so, dass man gemocht wird als Bayer, aber man wird nicht unbedingt immer total ernst genommen so. Also gerade wenn man den Dialekt hat, das ist halt wahrscheinlich eben durch diese Heimatfilme und dieses alles und durch die vielen Komödien, die es auch in Bayern gab, dass man immer denkt, mei, der Lustige eher, nicht so tiefgründige Bayer. Der halt ist eher lustig und eher, ja, so ein bisschen am Land, ländlich und so. Und das ist ja jetzt nicht alles, was Bayern ausmacht. Also Bayern ist viel Land, aber halt auch viel andere Strömungen mittlerweile. Oder auch, ich finde, wir haben eine total interessante Grenze mit der tschechischen Grenze. Und das sage ich nicht nur, weil ich an ihr wirklich aufgewachsen bin und mich auch an ihr noch abgearbeitet habe. Weil als ich Kind war, war die noch zu. Und ja, und alle meine Verwandten hatten wahnsinnige Angst vor den tschechischen Nachbarn praktisch. Und dann war es offen und dann hatten sie noch mehr Angst. Und jetzt ist es eigentlich hier eine verrückt kosmopolitische Ecke, weil wenn man in Weiden in der Oberpfalz, da wo praktisch, also das ist neben dem Dorf, wo ich wohne, praktisch die nächste größere Stadt, wenn man da abends ist, also wir haben sowohl einen großen Armeestützpunkt der USA hier in der Nähe, als auch eben Tschechien. Und es ist halt total krass, weil du gehst abends in die Stadt und alle reden halt irgendwie Tschechisch, Englisch, ist ganz normal bei uns so. Und eigentlich ist es eine große Stärke, dass wir hier so eigentlich so ein zentraler Punkt sind gerade. Also ja, deswegen ist es eigentlich, finde ich, auch gerade hier Filme zu drehen oder so, finde ich eigentlich mega interessant, aber es wird halt dann so wenig genutzt, finde ich, auch zum Beispiel dialektmäßig. Ich weiß nicht, kennst du Hans-Christian Schmid, Das Verschwinden?
Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört, ja.
Das ist eine ganz tolle Serie. Also ich liebe den Regisseur total. Der kommt aus Altötting, glaube ich, oder so. Aber es ist so, dass er, also der hat das in Cham gedreht. Und es gab ja mal diesen vermissten Fall von so einem jungen Mädchen, also wo man nicht weiß, hat ein junger Mann, der ein bisschen eine geistige Behinderung hat, aus dem Dorf umgebracht, weil der eigentlich mit der so befreundet war. Oder ist sie irgendwie nach Tschechien und man weiß es nicht. Also sie ist verschwunden und so. Und es ist immer noch so ein ungelöster Mordfall. Und der hat daraus eine Serie gemacht, hat aber das in Cham spielen lassen. Es redet aber keiner bayerisch. Also Julia Jentsch spielt da eine Ur-Oberpfälzerin, die da wohnt und deren Tochter verschwindet. Und auch alle anderen, die so mitspielen, sind alle eher, wenn dann Oberbayern. Auf der tschechischen Grenze aber sind sie natürlich alles Tschechen. So. Und dann nimmst du die Stimmung jedes Mal total mit, wenn du in Tschechien bist, weil die halt wirklich tschechisch reden und da auch so reden, wie sie halt sind. Bei uns auf der Oberpfälzer Seite ist leider in der Serie, obwohl sie ganz toll ist, finde ich, hat man echt was verpasst, indem man nicht den Dialekt genutzt hat, weil der macht halt was, der ist halt tiefer, der ist irgendwie so ein bisschen derber, also ich finde, das stellt was her, weil der so wirklich markanter Dialekt ist und wenn du den nicht benutzt, dann spürst du den, finde ich, nicht. Die Gegend spürst du auch nicht, weil die Gegend hat ja diesen Dialekt auch geformt irgendwie, so ein bisschen rauer, nicht so nett, so ein bisschen. Und sowas finde ich halt dann immer so schade, weil man könnte da den Dialekt eigentlich so toll benutzen und zur Not halt Untertitel machen oder so. Also zum Beispiel, wer True Detective-Fan ist, ich meine, ich kann das auch nicht so richtig gut in Original gucken, weil es so ein krasser Dialekt ist. Aber wenn du dir das anhörst, merkst du sofort, wo die sind. Das ist halt irgendwie geil. Das ist, finde ich, macht halt Stimmung, weil du denkst, ja genau, so reden die Leute da. Und man hört es auch wirklich.
Ja, also meinst du wie erste Staffel, dass so dieses Südstaaten-Ding so rüberkommt?
Ja,
so.
Ja, voll.
Ja, gut, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass natürlich da mit den Klischees der Südstaaten gespielt wird so ein bisschen. Also man das auch das Gefühl hat, dass so, keine Ahnung, in dieser heißen, schwülen Hitze und Serienkiller und so ein bisschen degenerierter
ja,
Serienkiller,
genau.
Der seine Schwester geheiratet hat oder was, Spoiler-Alarm.
Ja, genau.
Also, dass man natürlich so mit diesen Klischees natürlich spielt und man hat sofort so ein Bild vor Augen und das wäre, weil du jetzt diese Verfilmung da genannt hast, dieses Leberkäse, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr alles, wie das alles heißt.
Ja, genau.
Die Sachen sind, glaube ich, sehr erfolgreich im Kino auch gewesen, soweit ich weiß. Gell? Das ist ja ein bisschen auch wie so eine Parallelwelt oder so. Ich meine, heutzutage gibt es viele Schubladen, wo so Universen drinne irgendwie sich bewegen und man hat, wenn man sich nicht damit beschäftigt, hat man gar keine Ahnung davon. So habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Und das wird ja dann, ist ja eher dieses Komödiantische. Also, dass man natürlich, wie du sagst, jetzt das ja auch erklärt hast länger, dass man das der lustige Bayer, aber hat nicht dieses, wenn es um so Mordfälle geht, sage ich mal, was du jetzt gesagt hast mit dieser Serie, dann ist die Frage, wenn du den Dialekt mit reinbringst, aber verbindest du das direkt dann, dass du sagst, naja gut, die Oberpfalz ist auch so ein bisschen so eine Gegend, da jetzt wie True Detective mit degenerierten Serienkillern, das hast du ja nicht sofort als Assoziation, weißt du?
Ja, eben, aber ich glaube, weil man das nicht so, also zum Beispiel, wenn man in Österreich sieht, wenn man dann wirklich so diese österreichischen Gegenden, die dann echt schon Richtung da, was ist es alles, Ungarn etc., also da wirklich am hinteren Ende, wenn da immer so Filme spielen, so irgendwelche Krimis, und die reden so, wie sie da wirklich reden, dann sagt jeder, oh, böse. Und da sage ich auch nicht, dass da nur degenerierte Leute wohnen, aber dieser Dialekt und die Gegend, die dann auch schon wirklich so ganz ostisch wird, nenne ich es mal, und der Dialekt, der so hart ist und die Leute, die halt verschroben sind, dann weil es halt anders ist, an so einer Grenze zu wohnen, als jetzt irgendwo in München oder Oberbayern, so. Das macht halt was. Und ich finde, eine tschechische Grenze hat halt auch hier was gemacht, weil es gibt Dörfer, die waren halt jahrzehntelang da am Eisernen Vorhang. Und da war halt Schluss nach dem Dorf. Und du siehst da die tschechischen Wachtürme, also hast du da gesehen oder siehst die teilweise noch, wenn sie da noch rumstehen. Und da waren halt, wie bei James Bond, so bewaffnete Soldaten einfach obendrauf. Also wir haben von unserer Familie auch noch so einen Friedhof. Da war ich immer mit meiner Oma und habe da Blumen gegossen. Und die hat dann immer gesagt, das sind die Tschechen und so. Und dahinter sind die Russen und wenn die wiederkommen und so. Ja, aber das als Kind guckst du halt wie James Bond, also so. Und das macht natürlich schon was, weil du natürlich deinem direkten Nachbarn eigentlich nicht traust. Also das ist eine andere Grenze als jetzt Österreich, wo du sagst, nein, da sind die lustigen Österreicher drüben, die sind ja eh die Bayern und mit die Knödel und allem verstecken wir uns eh. Sondern es ist eine andere Grenze, vor der du erstmal Angst hast und dann die Dörfer auch abgeschnitten waren von allem. Und dann macht die Grenze auf und dann ist da wieder ganz viel. Also es war eine Zeit lang so, was auch immer passiert ist nach der Grenzöffnung, das war ein Tschech. Natürlich. Und meistens kam raus, es war ein besoffener Oberpfälzer, so, der in den Gartenzaun reingefahren ist oder der irgendwas mitgehen hat lassen nachts oder so. Aber, und ich finde, das ist halt schon was man benutzen kann, diese, also auch die Trostlosigkeit, die teilweise Oberpfälzer Dörfer haben. Also, ich fand es zum Beispiel sehr erstaunlich, dass in dem Film geht's halt dann um drei jugendliche Mädchen, die halt so da wirklich an der Grenze wohnen und no future. Und es gibt halt schon immer sehr viele Drogen bei uns wegen der tschechischen Grenze, was halt auch was macht. Weil ich bin zum Beispiel, ich habe das nie genommen, weil ich immer so Schiss davor hatte. Aber ich hätte, glaube ich, alles nehmen können, was ich wollte, und zwar immer. Und es haben auch ein paar getan, meiner Klassenkameraden oder so. Und oder mein Umfeld. Und das macht natürlich schon was, wenn du eigentlich genauso viele Drogen um dich herum hast wie in Berlin oder so.
Naja, klar.
Und das ist dann schon, also das, weil ich kam nach München und ich dachte, ich habe meine ganze Jugend verpasst, also so am ADW da irgendwo. Und dann komme ich nach München und erzähle halt, was wir für Partys gefeiert haben und wie halt unsere Lebensrealität war, mit tschechischem Schnaps und tschechischen Zigaretten für umgerechnet 2 Euro oder so, eine ganze Stange oder 4 Flaschen Wodka oder so, von denen wir wahrscheinlich blind geworden sind, aber immerhin. Und in München sagen alle, boah, krass, krass. Und dachte, ich habe so wahnsinnig viel verpasst in der Oberpfalz und habe dann festgestellt, dass alle in München so, krass, was wie ihr da, wow, also was bei euch alles los war, was wir auch für Partys gefeiert haben. Wir sind auch immer zum Beispiel dann mit der Zug ab der Grenze, war halt wahnsinnig billig zum Beispiel. Und wir sind halt ganz oft dann irgendwo nach Prag gefahren, als Prag halt wirklich noch nicht so touristisch war wie jetzt. Und haben da 3-4 Tage einfach in der Freundesgruppe verbracht und es war halt, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich, keine Ahnung, was wir ausgegeben haben, fast kein Geld und waren da 3-4 Tage in den Clubs unterwegs und so. Und es war halt wie so eine verwunschene Welt, also was auch wieder was macht, dass du halt so eine Metropole eigentlich so nah, die ist ja von hier aus näher als München. Also, das, und ich finde, das macht alles was mit einem und es ist sehr viel interessant, also es ist eine ganz interessante Grenze und es ist sehr viel interessanter natürlich als jetzt so eine Grenze wie Österreich, die du halt immer hast und wo die Menschen auf der anderen Seite jetzt nicht so anders sind, so, erstmal. Also, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich sag mal, wir sind uns ähnlich mit den Österreichern so. Naja, und deswegen bin ich da so ein großer Verfechter oder mag das auch sehr, also gerade weil die Gegend so verschoben ist irgendwie.
Ja, das sind diese, man kann fast sagen, wie diese Grenzgebiete in Deutschland. Also ich kenne auch jemanden, der aus, zum Beispiel aus dem Saarland kommt, der hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Frankreich, ja. So sagt, ja, die Eltern fahren einfach mit dem Zug dann da mal kurz nach Paris, das ist nicht so weit. Und wenn man eher so in Hessen ist, eher so ein bisschen in der Mitte, da kriegt man das alles nicht so mit, ja, muss man ehrlich sagen. Ja. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber du hast ja eben auch, bist ja nicht nur Schauspielerin, sondern du hast ja auch Kurzfilme gemacht und diesen letzte Ausfahrt Weiden-Ost. Da, als ich das, den habe ich mir auch angeguckt, den kann man auf Vimeo kann man den sehen auch. Und da habe ich auch gedacht, oh, da ist aber auch da muss ja so eine Heimatverbundenheit da sein bei dir, glaube ich, wenn man sowas dreht, oder?
Also ich finde es halt, also die ist total da und weil ich eben gerade finde, dass hier eben so wenig gedreht wird, habe ich halt da mal angefangen, eben das letzte Ausfahrt Weiden-Ost war mein erster Kurzfilm und einfach mal, und das sind auch lauter Figuren, die ich halt auch kenne, was weiß ich. Also ich, also jeder, der da irgendwie mitspielt, den kenne ich, glaube ich, also die, den Charakter kenne ich persönlich. Natürlich spielen es dann Schauspieler. Und das sind auch Geschichten, die wir uns schon, die sich ewig schon alle hier bei uns im Dorf erzählen, die da nur praktisch zusammengeschrieben wurden oder verknüpft wurden ineinander. Aber im Endeffekt ist das alles so, dass ich gedacht habe, hey, die Oberpfalz ist eben so cool, auch in ihrer Eigenart der Menschen, in der Ruppigkeit, in der, die sind einfach anders als die Oberbayern oder die Franken. Also mit Franken sind wir schon ähnlicher, aber dieses schöne, reine Rosenheim-Kops-Bayern nenne ich es immer, das ist halt hier anders. Und deswegen habe ich mal angefangen und da eben gedacht, hier will ich auch Filme drehen. Also ich plane auch gerade, ich habe jetzt gerade 90 Minuten geschrieben. Schauen wir mal. Ich versuche ihn gerade, also ich bin jetzt erst fertig praktisch und habe ihn gerade Produktionsfirmen geschickt und würde wahnsinnig gerne einen richtig wilden Oberpfälzer Film drehen. So,
ja, cool. Fürs Kino?
Fürs Kino, ja.
Na ja, gut, aber das ist ja diese, wie gesagt, im Grunde findet sowas ja sein Publikum. Also es gibt ja tatsächlich...
Also ich hoffe es sehr. Also ich glaube, es ist nämlich auch ganz gut, wenn man auf dieser... Das hat zum Beispiel eben da dieses Leberkast-Junkie, diese ganzen Rita-Falk-Filme, diese ganze Reihe, hat das nämlich geschafft, dass sie den Weg da sehr geebnet hat. Und die Leute, das war deutschlandweit ein großer Erfolg, alle Filme. Yeah. Der erste war ja erstmal, soweit ich weiß, nur fürs Fernsehen eigentlich ausgerichtet. Yeah. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt prima das mal halt und so. Und die schreibt da so nette Romane und wir gucken mal. Und dann wurde es ja so ein Erfolg und dann haben sie es ins Kino gebracht. Und seitdem ist das ja jedes Jahr, ein Eberhofer ist ja total, genau, also ist ja, warten schon alle drauf und ist totaler Hit. Und die sind jetzt ja fertig. Also es wird jetzt wohl der letzte Eberhofer gerade gedreht. Oder jetzt, dann fangen sie, glaube ich, zum Drehen an. Und dann hoffe ich, dass ich da voll reinhau in die, so in die Kerbe, dass dann was Bayerisches nachkommen muss, was Wildes irgendwie. Nein, keine Ahnung. Also schauen wir mal. Das ist ja immer nicht so einfach.
Ja, also ich meine natürlich da vielleicht mit dem Aushängeschild oder mit diesem bayerischen Aushängeschild, da kommen dir dann doch vielleicht aber auch die Klischees wieder so entgegen. Also im Positiven, dass man sagt, naja, das findet vielleicht dann auch Finanziers, die sagen, ja, warum nicht, sowas läuft. Wenn man jetzt andere Dialekte behandelt in Deutschland, wird es wahrscheinlich schwieriger, also das meine ich so, die dann nicht so populär sind oder so ein Aushängeschild sind, weißt du, glaube ich. Da ist es so, von daher gibt es da vielleicht schon eine Chance. Also ich habe mal vor, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ich habe ja früher auch Kurzfilme gedreht und ich hatte ein großes Kurzfilmprojekt und da ging es auch hier um so eine hessische Legende, die bei uns hier so im Odenwald kursiert. Und dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich gesagt habe, ich drehe das mit hessischen Untertiteln, ja. So, also es muss dann hessische Untertitel geben. Und dadurch habe ich natürlich dann im Odenwald, wo man auch einen sehr dicken Dialekt spricht und so weiter, habe ich Leute gefunden, die wirklich sich damit extremst auseinandersetzen. Also wirklich auch jemand, der tatsächlich dann Bücher schreibt und genau schaut, wie schreibt man. Also der dann das aufschreibt in der Mundart sozusagen, ja, in dem Dialekt aufschreibt. Und es ist aber trotzdem, also es ist für uns interessant letzten Endes so. Und es besteht auch, es gibt auch Leute, die das, ich kenne das auch früher so von meiner Ex-Familie, die dann im Odenwald groß geworden sind, die dann auch sobald die Hochdeutsch sprechen und sobald sie unter sich sind, fallen sie in den Dialekt total rein, ja. Aber es ist natürlich nochmal anders als Bayern. Also es ist so eine totale Nische, ja, wo man eigentlich hessisch, weil mit Hessen verbindet man auch immer ein bisschen schlechte Laune und also so, weißt du, so, das ist nochmal eine andere Geschichte, ja.
Aber eigentlich auch trotzdem wieder ganz cool. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel, wenn dann irgendwie, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo spielt das Mord mit Aussicht? Das ist doch ist das in Hessen, wo da ermittelt wird? Oder ist das in...
Ich bin da nicht so in so Seriensachen, bin ich nicht so firm, aber...
Nee, genau, das geht eben wirklich um so eine Dorfpolizei, wo so eine Kommissarin, die da mal aufgewachsen ist, die kommt da irgendwie wieder zurück oder so. Und das war, also die ersten paar Staffeln, Mord mit Aussicht. Ich weiß gar nicht, es ist, glaube ich,
Mord mit Aussicht. Ja, das kann sein. Also ihr könnt es auch, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ich google es jetzt und ich mache Live-Googling in der Sendung. Und ich sag mal, Köln, nee, es ist, na, sie ist aus Köln, so viel weiß ich schon
und
mal.
Und wo geht sie hin?
Wo geht sie hin? Ah ne, hier, Hengasch. Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Ah, okay, dann ist es da Hengash oder wie das da heißt. Ja. Auf jeden Fall ist es da so für mich
glaube,
so drüben.
Das ist richtig. Ja, so. Irgendwie so. Wenn nicht, ja, wie gesagt, ja, schreibt es uns in den Kommentar, wenn ihr es besser wisst.
Ja. Nee, und da ist zum Beispiel, die haben es auch mega gut geschafft. Natürlich ist die Hauptprotagonistin, kommt halt aus Köln, dahin. Und da sind alle verschroben und reden halt Hartdialekt und sie versteht erstmal nichts. Und das macht natürlich so eine Komik, aber total nett. Also die machen das so richtig toll, weil sie erst diese Vorurteile hat, wie bei den, es gab doch diese französischen Filme, auch die Stieß.
Ja, ja, willkommen.
Wo er doch auch Stieß, da so versetzt Stieß wird. Und natürlich ist es halt immer so ein bisschen, muss man oft mit diesen ganzen Vorurteilen und dann dem, was sie da erleben, natürlich wird gespielt mit den Klischees auch. Und natürlich auch in Hengash. Aber es ist wirklich so nett, weil die dann eigentlich merkt mit der Zeit, was das für eine Qualität hat und dass sie eben nicht einfältig sind, wie sie denkt, sondern die sind halt herzensgute Menschen, die ganz schön schlau diese Mordfälle lösen, die sie vielleicht gar nicht so lösen würde ohne die so. Und das, also, und sowas finde ich dann immer schon ganz gut, wenn man, es wird trotzdem immer das Klischee bedient, aber ich finde es einen ganz guten Schritt, dass man diese ganzen Dialekte, die wir halt in Deutschland haben, nutzt einfach, weil ich finde sie halt, wie gesagt, toll. Und ich finde, gerade so ein Ovčarek, wie gesagt, also wenn man den zum Beispiel da auch den Pass anguckt, das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel. Ich meine, der Ovčarek kommt ins Bild und der wird nicht dran denken, auch nur ein Wort nicht so kracher zu reden, wie er redet, weil die Figur ist so. Und du bist dann in diesem Österreich da an der Grenze und du denkst wirklich, dir gefriert da und das Blut in den Adern, weil es so imposant Dialekt gesprochen wird und weil das so eine Stimmung macht. Und auf der deutschen Seite haben sie sich das halt nicht so getraut. Lustigerweise wieder Julia Jentsch, ich vergöttere Julia Jentsch, ich finde das eine ganz tolle Schauspielerin. Sie ist halt nur nicht aus Bayern. Wird aber wieder erzählt, dass sie eigentlich dort aufgewachsen ist. Das Einzige, was sie halt sagen kann, ist Servus. Das haben sie ihr beigebracht. Und sie sagt halt immer in jeder Szene Servus, kommt rein. Und dann gibt's da so eine muntere Kombi aus Berliner Polizisten und irgendwas, wo du dir denkst, aber da unten in Traunstein an der Grenze, wenn du da in der Realität in so eine Polizeistation reingehst, da gibt's halt richtige Urbayern noch. So, also, und eigentlich ist es schade, weil kaum bist du in Österreich, hast du das Gefühl, alle sind Österreicher. In Deutschland sind alle so gemischt Berlin, Hamburg, ja, okay. Oberbayern und sind also so. Und das ist halt so schade, das meine ich, weil ist trotzdem auch wieder da eine geile Serie, aber ich verstehe da nicht, wie, wenn die Österreicher so voll in die Vollen gehen und du dir da und denkst, boah, die Österreicher sind so krass. Auch wie die teilweise ja so morbid daherreden, so richtig schlimm, schlimm daherreden, die Österreicher, wo du ja denkst, das kann man doch jetzt nicht so sagen, so der alte Arschlochblatten und dann nimm mir dein Gehirn und ziehst dir über den Arsch aus und keine Ahnung. Ich meine, das macht halt was, wenn jemand sowas sagt und das eigentlich nur nicht mal ganz schlimm meint. Finde ich. Also weißt du, so, also das ist ja, das, ich finde, also in sowas würde, also motiviert halt mich, Filme in bayerischem Dialekt zu machen und auch in einem Oberpfälzer Dialekt, weil ich finde, das hat so eine Stärke. Auch wie Leute schimpfen, wie san oder also das finde ich eigentlich immer ganz wunderbar und ganz betörend, auch in all ihrer Bösartigkeit oder so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch speziell.
Nee, ich finde das ja auch, das ist ja letzten Endes auch, wenn man finde ich immer, also selbst wenn man im Ausland ist, und man hört einen Dialekt, der aus der Nähe ist. Also wenn ich kenne das auch, wenn man ist, ich habe das, also mir ist schon mal passiert irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber dann habe ich gehört, die sind aus Hessen. Also es waren dann Deutsche, aber die sind auch aus Hessen. Das hört man irgendwie so. Und dann hast du natürlich immer ein ganz anderes Gefühl, also eine ganz andere Verbundenheit damit. So und das natürlich spielt das eine Rolle, aber eine ganz große sogar. Aber irgendwie hat es ja auch ein bisschen was allumfassend mit deutscher Identität zu tun, oder? Also, dass man auch sagt, es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie wir mit unserer Identität innerhalb von Filmen jetzt zum Beispiel auch umgehen. Wenn wir das zeigen, halten wir das dann sozusagen, oder nehmen wir dann ein Deutschland, halten wir das neutral so, also dann würde es passen, dass jemand aus Bayern Hochdeutsch spricht und so.
Ja.
Weil wir vielleicht mit diesen verschiedenen, oder weil wir manche Ecken vielleicht in Deutschland noch gar nicht so richtig genau wissen, was da eigentlich passiert. Also so, dass man sagt, ja, in Nordhessen, wie ist denn da die Stimmung? Also weiß auch kein Mensch. Also wir vielleicht schon aus Südhessen, aber sonst,
Nee, klar, das kann alles sein. Ich glaube auch, dass wir was ja eigentlich immer noch auch viele sagen, einfach auch mit diesen natürlich, und ich finde es auch okay, nach der ganzen Geschichte, die wir auch hatten mit Zweiten Weltkrieg etc., dass wir natürlich nicht mehr oft, oder dass man es immer noch merkt, nicht diesen Stolz haben, den jetzt zum Beispiel ein Österreicher immer noch hat auf ich bin Österreicher, so, und das ist meine Kultur und so, das sieht man ja von Opernball bis alles, was da, wie sich auch gezeigt wird. Und ich finde das schon okay, dass man das, also irgendwie natürlich in der ganzen Verarbeitung und Bearbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich den Deutschen auch diesen überkrassen Nationalstolz, den wir da mal einfach propagiert haben jahrelang oder der da einfach so gezüchtet wurde und auch sich so gezeigt hat, dass der wieder so ein bisschen mal verwirrt und eingerissen wurde. Nur ich glaube, dass jetzt oft eben immer noch Angst ist, dass man, wie man den wieder zeigt. Also dass man sich so wirklich, dass man sagt, ich bin halt ein Deutscher und das ist super. Und so, also auch im Filmischen oder so. Also ich glaube, das passiert schon immer mehr, aber ich glaube, da ist immer noch eine große Suche da, was auch bestimmt gut ist, aber es oft auch schwer macht, weil man dann eben, was ist denn der Deutsche? Wo sind denn, was gehört alles dazu? Und dann haben wir die neuen Bundesländer dazu, wo man natürlich auch sagen muss, wir waren so lange getrennt, dass die ja untereinander schon nicht wissen, wie sie teilweise zueinander stehen. Wie soll man es dann gesamt sehen, auch in der Kunst oder so? Also das ist alles auch sehr interessant, aber natürlich auch, klar, dauert vielleicht auch noch ein bisschen oder ist immer noch in der Entwicklung, was ja auch gut ist, aber es, manchmal ist es so, dass man sich denkt, könnte es nicht schon weiter sein, alles ein bisschen.
Ja, also gut, jetzt ist das Land natürlich relativ klein. Ich glaube, in Amerika hat man natürlich, also wenn man Amerika als Beispiel nimmt, das ist natürlich sehr, sehr groß, aber dann natürlich, ich weiß nicht, am Ende vielleicht, wenn es irgendwie eher Nationalisten sind, fühlen sich alle als Amerikaner, aber irgendwie aber auch in ihrer Region verhaftet. Also dass man natürlich, da gibt es ja auch verschiedene, hatten wir ja eben Südstaaten oder so, solche Klischees, aber selbst schon, ich glaube, auch Örtlichkeiten, irgendwelche Städte, glaube ich, haben da gewisse Stempel, was wir manchmal gar nicht mitkriegen. Und hier hast du natürlich jetzt gerade auch momentan so in der letzten Zeit natürlich das Problem, dass du, wenn es um deutsche Identität geht, dann hast du, kommt natürlich die AfD auf einmal mit reingerutscht. Und das macht es jetzt auch in heutzutage nicht einfacher, glaube ich, eine deutsche Identität zu finden, weil das sehr schnell dann auch umschlägt. Ja, so. Ja. Und aber irgendwie natürlich, ich weiß ja, was du meinst, und wir sind alle so groß geworden in der Schule, das sage ich immer wieder, also da haben wir den Nationalsozialismus von morgens bis abends im Grunde gelernt und Dings und waren alle schockiert und so weiter, und wir gehen ja als Deutsche sehr verantwortungsvoll damit um, mit der Geschichte sozusagen, die wir haben, mit der Vergangenheit, aber es ist halt die Frage, wie man das dann, ohne dass wir das Gefühl haben, wir werden ins rechte Lager gepackt, transportieren
kann. Auch mal loslässt. Ja. Oder auch mal ein bisschen wieder loslässt oder sagt, ich habe das jetzt gelernt. Eben, wir sind ja beide diese Generation. Uns wurde es ja, also wir haben es ja noch wirklich die ganze Zeit. Hier gibt es auch gleich ein Konzentrationslager, Flossenbürg. Da mussten wir halt immer dauernd hingehen und dort und wieder da war was und so. Und das ist, natürlich ist das voll wichtig und ich finde das auch voll gut. Nur es ist fast so, dass man ja auch nie mal, also dass man es auch mal wieder loslassen, also dass es gut wäre, es mal auch wieder loslassen zu können und zu sagen, ja, aber ich war es jetzt nicht persönlich. Also ich habe das jetzt und ich tue alles dafür, dass das nie wieder so wird und dass das natürlich auch nicht vergessen wird. Aber ich muss ja auch mal wieder praktisch weiterleben und das auch mal wieder loslassen können. Und das ist auch, glaube ich, oft so ein Ding, wieso dann, also beobachte ich jetzt nur auch gerade vielleicht dann eher in meinem ländlicheren Freundes- oder Bekanntenkreis, dass die einfach wirklich mittlerweile die auch dann der AfD zugetan werden, weil sie sagen, das hat ja alles mit mir von da früher nichts mehr damit zu tun und die AfD sind jetzt nicht wirklich, die sind jetzt keine Nazis, sondern die wollen einfach mal wieder, dass man Wahrheiten ausspricht, dass man sich mal losmacht davon. Und das ist diese Gegenreaktion, wo ich mir dann denke, ja, also 1% kann ich sie verstehen manchmal, wie sie sagen, dass sie, also dass man sich damit, also dass sie davon loskommen wollen. Natürlich bin ich null dafür, aber der Gedankengang zu sagen, ich möchte jetzt auch mal wieder loskommen von der Geschichte, die dauernd, mit der mein Opa oder so zu tun hatte, ist natürlich manchmal auch verständlich, wieso dann da so eine Verschiebung hingeht. Aber es ist natürlich trotzdem, wie soll man damit umgehen? Ich habe, wenn jemand die Lösung hätte, hätten wir ja eine Lösung. Also
Ja, also ich weiß, was du meinst. Also ich, jetzt mit der AfD, ich natürlich sind das nicht alles Nazis, aber das Problem ist natürlich, dass sie da Leute drin haben, die eine extreme Tendenz dazu haben oder sogar es sind und da findet keine Abgrenzung statt und das macht es natürlich problematisch, also dass man sagt, okay, wenn ihr wollt, ihr, keine Ahnung, wollt ihr mehr in die Mitte, wollt ihr konservative Wähler, also keine potenziell rechten Wähler, sondern eher konservative Wähler ansprechen. Ja. Ja, aber dann verabschiedet euch von euren Nazis. Also
genau,
sozusagen.
Tut die Nazis also, weg und macht gerne Meinungen, die praktisch einfach im Gegensatz zu den anderen Parteien stehen, aber halt genau, aber dann verabschiedet euch von den Hardcore-Leuten.
Ja, genau.
Weil dann kann man euch auch wählen oder dann kann man auch verstehen, dass jemand euch mit euch sympathisiert oder euch gut findet. Dann ist das ernst zu nehmen und nicht nur, also ja, weil sonst ist es ganz klar, wer die AfD wählt, wählt diese Hardcore-Leute auch mit, Punkt.
Ja, ja,
und das
klar.
Das wissen die auch.
Und
dass
wenn,
es halt ist.
Genau, also so. Und ich denke halt, wenn, also ich meine, ich kenne es auch, wenn man aufs Land hier fährt und so, die Leute, die ich kenne oder früher gekannt habe oder so, auch ältere Leute und so weiter, das ist eine, das hat, da hast du nicht die Assoziation irgendwie. Ach guck mal, das sind alles AfD-Wähler oder so, aber das sind halt trotzdem latent konservative Menschen, die leben so in ihrem eigenen Habitat und so, also das hat mit rechts überhaupt nichts zu tun, null. Aber es ist trotzdem was ganz Eigenes und die haben trotzdem vielleicht so, vielleicht haben sie auch Vorurteile oder was auch immer, aber das haben wir letzten Endes alle, aber die sind halt so in ihrem eigenen. Ich habe eigentlich irgendwann diesen Begriff, wenn man sagt so Nationalstolz oder sowas, ich denke immer, es ist Heimat halt. Also Heimat ist eigentlich das bessere Wort und das ist halt, wenn man sagt, das ist unsere Heimat, das ist deine Heimat, das ist meine Heimat, aber es ist letzten Endes, Heimat ist Deutschland für uns, dann kann man im Grunde auch eine Art Stolz entwickeln, weil das ist halt auch alles, was man hat, also die Heimat.
Ja.
Also,
ja.
Das ist halt die Heimat.
Ja, es ist ganz verrückt. Also ich glaube viel, also gerade hier, ich meine, gerade hier die Oberpfalz oder so, die waren natürlich ein sehr abgemeldeter Streifen, da gab es auch ganz viel Grenzlandförderung und was weiß ich dann so, nachdem dann eben das alles mal die Grenzen offen waren und so. Und ich verstehe ja sogar, dass hier ist zum Beispiel AfD-Wählerschaft, also es ist sehr viel, wird hier die AfD gewählt, aber einfach, weil natürlich trotzdem hier ist eine große Angst. Also ich finde, also wenn man hier über die Dörfer auch fährt oder so, das ist nicht so, dass wir hier alle nur Flüchtlingsheime haben und allen nur die Jobs von den ausländischen Mitbürgern da irgendwie oder von Flüchtlingen weggenommen werden. Aber es ist eine ganz große Angst da, dass halt erst irgendwie dieser eiserne Vorhang da war und jetzt ist es offen und dann war kurz mal irgendwie eine Besserung und jetzt kommen die und nehmen uns wieder was weg. Und dabei hat hier eigentlich, also und es ist natürlich auch so, der Rand von Deutschland hin zu Tschechien, das ist natürlich jetzt nicht die florierendste Gegend, dann gerade noch dann eben hoch, also noch höher rauf nach Hof und dann eben nach Ostdeutschland jetzt, es ist halt alles nicht so üppig hier. Und ich verstehe diese Angst und eigentlich sind die meisten, glaube ich, eher so, die wollen halt einfach, dass sich was ändert. Die denken sich, hey, ich brauche erstmal einen sicheren Job hier irgendwo in der Gegend und nicht eine Wärmepumpe. Also erneuerbare Energien und der Klimawandel interessiert mich jetzt erstmal hier nicht in der Oberpfalz, weil die haben das Gefühl, der kommt hier eh nicht her. Was natürlich absurd ist, aber die haben andere Probleme, aber das ist so. Und dann, wenn natürlich dann eine grün-rote Regierung irgendwas von sagt, von hey, wir stellen jetzt die Atomkraftwerke ab und alle kriegt hier Wärmepumpen und das wird alles super. Und die denken sich, ja, aber von was soll ich das überhaupt alles finanzieren? Weil ich habe hier einfach Angst, dass ich am Rande von Deutschland abgemeldet bin. Und ich will jetzt eine Regierung, die einfach, keine Ahnung, einfach genau mal das Gegenteil sagt. Das ist halt das Krasse. Und das ist halt, was hier, glaube ich, so passiert. Und wo man dann auch sagt, es sind keine an sich jetzt Menschen, die irgendwas Böses wollen. Die wollen einfach nur, dass sich was ändert und haben Angst. Und das ist erstaunlich. Und die freuen sich halt, also was heißt nicht freuen, ist auch ein falsches Wort, aber die fühlen sich weniger ängstlich oder stärker oder so, wenn sie dann Gleichgesinnte finden, die alle sagen, es muss sich was ändern. Diese Regierung geht nicht mehr, es muss sich halt was ändern. Und sie wählen dann, damit sich was ändert. Und lesen, glaube ich, auch gar nicht das Parteiprogramm durch. Die wissen es gar nicht, es interessiert die gar nicht, für was die AfD noch steht. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das Gefährliche, dass dadurch halt die so viel Zulauf auch kriegen, genau aus so einer Ecke, wo man sagt, das ist von Angst getrieben und ich interessiere mich gar nicht für Parteiprogramm, ich interessiere mich nur dafür, dass die sagen, es muss sich was ändern. Einfach so. Alternative, wir brauchen eine Alternative. Punkt. Zu allem, was jetzt da ist und alle Politiker, die uns da und enttäuscht haben. wo es uns in Bayern ja eh noch so super geht, also wo es eh irre ist, also muss man sagen.
Naja, das sind so emotionale Knöpfe, die ja auch gedrückt werden, und die AfD letzten Endes ist am Ende des Tages halt eine Partei, die genauso wie jede andere Partei Dinge ausnutzt, um sich natürlich zu profilieren und dann sich als Vertreter des kleinen Mannes natürlich hinstellt. Ja. Was sie im Grunde nicht ist, aber trotzdem funktioniert das sehr gut, weil es diese emotionalen Knöpfe drückt und die Leute fühlen sich verstanden und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, glaube ich, so, und das höre ich von sehr vielen Menschen, denen ich begegne, sagen, naja gut, wenn es jetzt halt im Grunde große Koalition wird und es bleibt fast so ähnlich, wie es halt war, dann wird die AfD wahrscheinlich sowieso in 4 Jahren die stärkste Kraft werden.
Genau.
Und dann kann man da nichts mehr gegen tun. Also außer jetzt diese Parteien würden sagen, okay, wir versuchen ein bisschen den Kurs zu ändern, wir versuchen ein bisschen auch vielleicht die konservativen Wähler mehr einzugehen und so weiter, die im Grunde abzuwerben, aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. So, von daher ist es, und das ist, kann eine Katastrophe sein. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der so diese Vollkatastrophe immer sieht, so wie man gesagt hat, das ist wie 33 und so sehe ich das nicht. Es ist aber wahrscheinlich ein schleichender Prozess. Und ich beobachte jetzt schon eine Tendenz in meinem alltäglichen Internetgeschäft, beobachte ich schon eine Tendenz, wo man, wenn man früher den Klimawandel angesprochen hat, dann haben 100 Leute gesagt, ja, das ist, wir müssen mal was machen. Und heute ist genau umgekehrt, habe ich das Gefühl. Heute sagen die Leute, das ist alles Quatsch. Und dann, also 100 Leute sagen, es ist Quatsch. Ja. Und 2 sagen, wir müssen was machen. Und früher war es umgekehrt. Und das ist so eine Tendenz. Das ist so eine konservative, auch latent rechte Tendenz, die man ja auch weltweit beobachten kann, wo sich wieder irgendwie was umdreht. Also wo man rausgeht aus dieser liberalen Zeit, jetzt kommt wieder diese konservative Zeit. Ja, so.
weil natürlich so vieles droht, so vieles Angst macht und dann geht man lieber wieder in das zurück, dass man das alles nicht sehen möchte. Und das ist nicht unser Problem, wir machen einfach Deutschland dicht am besten und dann wird es schon werden so.
Ja, genau. Oder dann wird es wieder so wie früher, das ist auch immer dieses...
Ja, so wird es wird alles wieder besser. Und ich meine, keiner versteht ja, dass es uns eh noch nie so gut ging wie jetzt gerade. Mhm. Also ich meine, es ist ja immer dieser Trugschluss. Also jetzt gerade geht es uns so gut wie jetzt. Keine Ahnung, ist es uns Deutschen einfach noch nie gegangen, irgendwie so prinzipiell.
Ja,
aber das ist einfach Wahnsinn, aber es sieht halt keiner mehr.
Ja, das ist halt, wenn du mit so einer Meinung rausgehst, da findest du so viele Menschen, die dir ins Gesicht schlagen fast schon, weißt du, die sagen, boah, weil die haben das Gegenteil, das Gefühl, dass es ihnen total schlecht geht. Ich meine, natürlich geht es ihnen, weil ich verstehe das auch schon letzten Endes, dass es den Leuten dann vielleicht auch schlechter geht, aber das ist ein Teil auch der Veränderung, Teil der, was weiß ich, Inflation, die Wirtschaft, bla, hinhü, hast du nicht gesehen, aber am Ende des Tages hast du es ja selber in der Hand, das muss man auch, wenn die Leute es nicht hören wollen, aber du hast es tatsächlich selber in der Hand. Du solltest es selber in der Hand haben und dich nicht abhängig machen von irgendwelchen großen Parteien oder was immer. Das ist ja mein Leben, was ich lebe. Ja,
ja, natürlich. Und also es gibt zum Beispiel hier in der Oberpfalz, war jetzt, da ist so ein ganz großes Firmenkonglomerat, ist irgendwie jetzt insolvent gegangen vor einem Jahr oder so. Und es haben wirklich, also die haben hier ganz viele Leute beschäftigt und so. Und es ging wirklich sofort los mit, ja, okay. Und es wurde geschimpft auf die Regierung und so, als die alte Regierung praktisch da auch noch war und so.
Ja.
Und es war alles ganz schrecklich und alles, was weiß ich. Und was war? Im Endeffekt hat die Regierung, weil es hier für die ganze Gegend hier so wichtig ist, die haben sofort sich auch mit eingeschaltet und haben, also da wurden teilweise die Firmen einzeln verkauft und was weiß ich, was alles. Die wurden aufgefangen in so Sub-Übergangsfirmen oder was weiß ich. Also es wurde wirklich was getan. Aber das wurde nicht mehr berichtet. Es wurde nur gesagt, wir sind hier Gott verlassen und es ist alles und jetzt so.
Ja.
Und aber was im Endeffekt, weil also ich habe praktisch einen Freund, der war mit mir in der Grundschule und der war da eben betroffen davon und der hat immer noch so ein bisschen Kontakt auch zu meinen Eltern und zu mir, weil wir uns da sehr oft als Kinder gesehen haben praktisch. Und der ist mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr eigentlich für die AfD, das echt hier, also der ist auch wirklich da, ich glaube sogar Mitglied und es muss was passieren und so. Das heißt, ich setze mich mit dem, also meine Eltern setzen sich mit dem auseinander und ich mich auch, wenn ich ihn treffe. Und das ist halt schon sehr interessant, weil da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist einfach, ja, der, was will der und so. Sondern der hat einfach, die gewisse Sachen kann er nicht zulassen, dass du sagst, aber guck mal, jetzt ist doch das und das und das und das passiert. Und dann, das will er aber dann nicht hören, da schaltet er ab. Also es ist einfach dann, also das ist so eine ganz interessante, ja, kann, also dass dann auch nichts mehr gut gesehen wird. Also deswegen, ich bin sehr gespannt. Also ich meine, deswegen finde ich, dass jetzt im Prinzip eine konservativere Regierung mit dem Merz gerade drangekommen ist, ganz okay, und dass jetzt da Söder und alle da so auch die Morgenluft wittern und so, weil jetzt sollen sie es mal zeigen, weil dann sollen sie jetzt mal was machen, sollen sie mal jetzt wirklich so die Leute wieder in der Mitte konservativ vielleicht ein bisschen nur nach rechts sammeln, und jetzt haben sie die Chance. Wenn sie das nicht schaffen, also was sie alles da dauernd rumposaunen, dann wird es in 4 Jahren duster. Also auch, weiß ich dann auch nicht, wie duster es wird. Ich habe da irgendwie keine Vorstellung, weil ich mir denke, ja, es ist trotzdem, wir haben noch eine Demokratie in irgendeinem, und wir haben alle, es sind ja immer noch 80% der Deutschen nicht dafür. Das muss man immer sagen. 20% sind dafür, aber 80% sind auch immer noch dagegen. So. Das macht ja eigentlich Mut. Es ist ja nicht umgekehrt, noch nicht.
Ja, aber, ja. Ja, umgekehrt ist es nicht. Gut, es sind fast dann eher schon so 70-30, glaube ich, mittlerweile. Aber und ich glaube nicht, dass es jetzt 50-50 oder so irgendwann wird. Wobei natürlich dieses Schwarz-Weiß und diese Polarisierung, die findet, glaube ich, seit einiger Zeit schon in der Gesellschaft statt. Also entweder ich bin total dafür oder ich bin total dagegen. Und was letzten Endes, die Mitte wird halt immer ignoriert. Ich hasse das. Und ich hasse das auch von vielen befreundeten, eher linksorientierten Leuten, die auch die Mitte nicht zulassen wollen. Also die auch sagen, nein, das muss. Und wer jetzt zum Beispiel ich mag die Linken auch ganz gerne, aber eine linke Regierung, das wäre eine Katastrophe. Also sozusagen, ja. Das kann, in so Zeiten kannst du mit sowas gar nicht mehr kommen, oder die Grünen wieder oder so. Das kannst du total haken, weil das wird einen totalen Gegenwind geben. Und so, wer das nicht versteht. Und das ist halt ein bisschen das Problem, dass beide Seiten nicht aufeinander zugehen wollen. Also, dass man es gibt halt keine Mitte. Und ich finde, das wäre das Beste, dass man letzten Endes sagt, also auch zur AfD sagt zum Beispiel, ja, schaut mal, wie ihr eure Nazis loswerdet, und dann schauen wir, wo wir uns annähern können.
Ja.
Und umgekehrt bei den Linken auch sagt, ja, versucht mal irgendwie nicht alles irgendwie komplett liberal, was auch immer, zu sehen. Weil es gibt auch, ja, weißt du, so.
Es muss auch noch einen Sinn machen. Man muss es ja auch noch umsetzen können. Man kann nicht nur linke Ziele haben, und sie sind völlig utopisch.
Und so, aber da sind beide sehr verhärtet, und das zieht sich bis in die tiefsten Schichten der Gesellschaft, wo dann alle auch verhärtet sind, und boah. Und das macht es halt alles nicht einfacher. Also das ist alles ein bisschen schwierig, ja, letzten Endes.
Ja, das stimmt.
Und so, und im Umkehrschluss wird natürlich, dann kommt irgendwann so diese wellenartigen Bewegungen. Also kommt diese Konservative, und danach werden wir dann wieder alle liberal. Ja?
So. Ja. Ah ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was kommt. Keine Ahnung. Also ich meine, wir hatten halt jetzt sehr lange, natürlich hatten wir halt irgendwie wirklich so gefühlt, also hatte ich in meinem Aufwachsen oft das Gefühl, ich bin gar nicht so politisch, weil ich es gar nicht muss. Das läuft so alles irgendwie.
Ja.
Und jetzt... Und das war halt auch ein bisschen naiv, aber es war halt so. Und jetzt, lustigerweise, habe ich so seit 10 Jahren habe ich das Gefühl, also unpolitisch sein geht jetzt gar nicht mehr. Also, und das, also man wird sehen. Also ich meine, wenn man halt dann auch noch Trump dazu sieht und was weiß ich, was alles, wo man sich denkt, hallo, also, naja. Ja, aber auch alles natürlich sehr interessant. Es ist halt,
ja, man muss sich halt im Grunde, und das ist halt so mit Einwanderung, Migration und so weiter, das sind halt auch so Prozesse. Man muss sich halt irgendwann, das dauert halt ewigst, oder ich weiß nicht, ob es je vorbei ist, bis man sich damit so auseinandergesetzt hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja auch eine Tochter, die ist 16, für die ist das jetzt nicht so ein, die kennt das ja nicht anders. Also die sagt jetzt nicht, die hat ja keinen Vergleich. Das ist ja eher ein Generationsproblem auch ein bisschen. Also die hat, ja, so, das ist ja nicht so, für die ist jetzt ein Stadtbild, was sich verändert, ja.
Ja.
Also mir sagte letztens ein befreundeter Professor, der hier auch bald hier in der Sendung sein wird, der Ariel, der sagte zu mir, bei uns die Innenstadt ist so ein bisschen auch das neue Ghetto, ja, und das will man nicht wahrhaben, weil da sind halt ganz viele Leute mit Migrationshintergrund, die sich da alle sammeln an verschiedenen Städten so, und die Deutschen in Anführungsstrichen gehen da nicht mehr hin. Also sagte dann jemand zu mir, ja, wenn du mit, die Deutschen sind eher da hinten in dem Viertel, da musst du da hinten in das Viertel,
ach
ja.
So.
Und dann hast du so aber wenn meine Tochter in die Stadt geht, die merkt das ja gar nicht. Also die kennt ja nicht den Unterschied zu den 90ern.
Ja, weißt du? Ja, klar.
Und deswegen glaube ich, ist das natürlich so ein bisschen so ein Generationsding, aber so eine Gewöhnung. Auf der anderen Seite sage ich dann immer, wenn man die also alte, ältere Generationen oder ältere Menschen respektieren möchte hier in Deutschland, dann muss man auch verstehen, wenn man natürlich einen Ansturm hat. Ich habe früher mal gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel so einen riesigen Auswanderstrom von Bayern nach Syrien hätte oder nach Afghanistan oder nach Anatolien oder was auch immer, da würden die alten Menschen dort auch einen Schock kriegen, wenn auf einmal so viele da wären. Weißt du, die würden auch ja, sagen, klar. Auf einmal hat sich alles verändert. Ja, mit ihr, die laufen da mit ihrer Blasmusik, laufen die durch die Dings. Überall gibt es Weißwurst und weißt du so, machen überall diese Weißwurststände auf und so. Dann wäre auch jetzt der afghanische, was auch
völlig
immer.
Völlig geschockt, ja klar.
Völlig geschockt, weil er so nicht so. Und das muss man ja eigentlich auf unsere älteren Menschen auch übertragen. Das Problem manchmal bei der AfD ist ja, dass es viele junge Leute auch wählen und gar nicht so sehr die Alten. Also deswegen ist es, weil ich glaube, manchmal auch so eine Einfachheit in den Botschaften steckt. Ja? Also so wieder.
Ja, weil sie halt so, ja genau, man sehnt sich ja noch diesen einfachen, wir sind einfach dagegen, einfache Botschaften und so, egal ob man die auch halten kann, ob die fundiert sind, ob die auch stimmen, die Botschaften, ist ja alles egal, man sagt sie mal und damit sind sie wahr. Und danach, also wie soll man sie wieder zurücknehmen? Also braucht man ja dann nicht. Das ist halt verrückt. Also das ist ja auch das, was ich ganz interessant fand, wo ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe in den letzten Tagen, auch mit Trump oder so, dass der natürlich, dass es so völlig abgefahren ist, dass es gibt eigentlich so einen gewissen, es gibt natürlich Gesetze und Sachen, die man, also Gesetze, die hart festgeschrieben sind, aber dann gibt es ja so einen Konsens, eigentlich, sagen wir mal international, zwischen den Menschen, der sich mittlerweile in der modernen Welt eigentlich bei uns allen irgendwie so manifestiert hat, was man tut und was man nicht tut. Also man lügt nicht. Oder man lügt so, dass es irgendwie noch gerade so gilt. Also dass es nicht total widerlegt werden kann. Oder dass man immer sagen kann, ja, aber eigentlich, es stimmt schon was dran so. Aber dass man einfach lügt und sagt, ist mir scheißegal, es stimmt einfach nichts daran. Also dass du dich gar nicht mehr auf diesen anderen Menschen, diesen Politiker verlassen kannst. Das ist so eine andere Stufe, die Trump jetzt gerade wieder generiert irgendwie. Mhm. Und das dachte ich mir dann, ja stimmt, das ist eigentlich total interessant. Also, dass du aushebelst, was sich die Menschheit über jetzt wirklich Jahrhunderte und so irgendwie wirklich hart erkämpft hat, dass es so nicht mehr dieses Aug um Aug, Zahn um Zahn geht und keine Ahnung, ich muss dir überhaupt nichts erzählen und wann ich dir was sage, stimmt's einfach nicht. Sondern, dass es diesen Konsens gab, diesen interhumanitären Konsens, und jetzt ist es einfach so, ist doch egal. Und die AfD macht ja ein bisschen das Ähnliche. Einfach zu sagen, nee, ich dresche jetzt mal so drauf rum und sag mal, die anderen Parteien machen das und das und das oder da lügen sie und das machen sie. Und dann ist es erstmal draußen und alle sagen, ja, schau, was die AfD, die hat recht. Und dann kannst du es überhaupt nicht mehr zurücknehmen so richtig, weil so das Demento in irgendeiner Süddeutschen interessiert ja dann keinen mehr oder so im Endeffekt.
Ja,
das finde ich schon auch so eine sehr, natürlich eine sehr, sehr furchtbare, aber es ist auch so, also furchtbare Entwicklung, aber auch so absurd, also schon fast skurril, also dass ich echt drüber fast lachen muss, dass es funktioniert einfach.
Ja, also war so irgendein Comedian bei Jimmy Fallon in der Tonight Show und sagte, jetzt seit der Trump-Regierung gibt es, wenn ich höre irgendwie zum Beispiel, ja, man darf jetzt im Zoo darf man jetzt Tiere erschießen, man darf auf die Jagd da gehen oder so, das haben die gerade verkündet, das würde mich gar, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein
nicht
Witz
wundern,
ist. Ja, also ich weiß es gar nicht mehr, früher wäre es der Riesenwitz, heute bei der Trump-Regierung weiß ich gar nicht, vielleicht haben die gesagt, ja, könnt ihr machen, also so, ja, und das hat sich so ein bisschen verändert irgendwie, ja, und ja, das mag sein, und es gibt Leute, die sagen, ja, vielleicht haben die Amerikaner wären vielleicht auch so, weil sie sich nehmen Trump eigentlich gar nicht ernst. Er ist für sie eher dieser bisschen Entertainer. Die wissen eh, dass er lügt, aber die amüsieren sich über ihn so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja. Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig stimmt. Ich glaube, dass es sehr viel auch mit Bildung zu tun hat und so weiter und so fort. Und auch mit diesen emotionalen Sachen drücken und so. Also damit hat es, glaube ich, in erster Linie was zu tun, ja.
Aber was ich ja schon, also was ich dann wieder auf der anderen Seite auch wieder wirklich interessant finde, dass gerade Jimmy Fallon oder so, also das ist, also ich habe eine Englischlehrerin, die ist, also mit der mache ich Online-Englischunterricht. Seit Corona habe ich irgendwie angefangen, weil ich dachte, ich kann nur so oberpfälzisch Englisch, ich muss jetzt mal richtig Englisch lernen und habe praktisch online angefangen. Und die ist aber eine Texanerin, die mittlerweile in Quito wohnt und dort Online-Englischkurse macht praktisch und dort arbeitet und Englisch unterrichtet. Und habe die mal gefragt, weil ich so erstaunlich finde, dass eigentlich ja gerade solche Late-Night-Formate dürfen ja, also gerade als Trump gewählt wurde, die haben ja, da gab es ja Berichte, die waren ja so krass zynisch gegen Trump und überhaupt, also so überspitzt, wo du sagst, das könntest du, also wenn das irgendwie der Böhmermann bei uns macht oder sowas, der hätte ja nur Anzeigen und was weiß ich was alles, also es dürfte, das würde sofort gestoppt werden. Und es hat mich dann doch erstaunt, dass die Amerikaner das dann aber so krass machen und auch dürfen und so. Ja. Und hat mir die Danette erklärt, dass es das doch wieder so, also diese Redefreiheit ist in der amerikanischen Verfassung und überhaupt, also so dieser Stolz des Amerikaners, dass er sagen darf, was er will. Das wollen dann sogar die Oberen, also praktisch der Trump will, also der will dann sogar, dass so diese, die, also diese ganzen Filme, wo er auch total verhornepiepelt wird und verarscht wird wegen Gesichtsfarbe, Haare, Augen, weiße Augenringe etc., dass das so oller und doller es ist, also desto besser ist es praktisch. Und dann dachte ich mir, na, das ist wahrscheinlich wie so Nockerberg der Blecken bei uns in Bayern, irgendwo, wo du auch sagst, wenn ein Politiker nicht erwähnt wird, dann hat er was falsch gemacht oder so, wenn er nicht fertig gemacht wird. Aber das fand ich sehr erstaunlich. Und sie gesagt, nee, also da haben die Amis den Stolz, auch an Trump, da will er dann, also da fahren die auch richtig Geschütze auf und das gehört aber auch dazu, was ich auch wieder absurd fand, wo ich mir dachte, okay.
Ja, aber das ist, so. Ja, also, aber das ist, glaube ich, so dieses in Deutschland, wie wenn du, was weiß ich, jemanden beleidigst, kann er dich im Straßenverkehr vor allem und dann kann er dich auch sofort anzeigen. Und das ist in Amerika überhaupt nicht so. Da kannst du jedem sagen, du Arschloch und egal. Und das ist, können wir uns gar nicht vorstellen. Hier ist so, wenn du sagst, du also ich habe schon öfter mal so Situationen, nicht, dass ich mich so oft aufrege im Straßenverkehr, eigentlich, eigentlich täglich, aber trotzdem, wenn ich dann irgendwie mal total früher ausgerastet bin, hinterm Steuer, aber selbst oder irgendwas gerufen habe oder so, dann habe ich wirklich später immer gedacht, oh Gott, hoffentlich zeigt er mich nicht an. Also, weil das so, das ist uns in, ist so in der deutschen Kultur fast schon drin.
Kultur, ja.
Ja, ja. Ja. Das ist eigentlich schlimm.
Nee, und da halt gar nicht. Und das fand ich dann auch interessant, diesen ganzen Konglomerat, dass sie sagt, nee. Und das ist auch eben, aber das ist dann eben wieder das, dass viele dann eben Trump auch dann diesen Unterhaltungswert auch sehen und den dann gar nicht so gefährlich sehen. Also eben, wenn er dann so Dinge oder eigentlich dann die Jimmy Fallon ihn ja eigentlich kritisiert mit dem, was er da macht, aber eigentlich es nur ein bisschen zu Trumps Ruhm beiträgt oder so. Also auch wieder absurd.
Ja, voll
also
absurd.
Ja, aber so, ja.
Weißt du, jetzt schon. Heute, über was wir jetzt reden, ist das so, haben wir damit auch ein bisschen dein Thema gefunden? Also nicht Trump und die AfD, sondern auch so ein bisschen dieses Heimatliche? Oder ist das, sind wir jetzt ausgeartet mit diesem Thema? Oder ist das so ein bisschen dein Schwerpunkt, auch in deiner Arbeit? So das Heimatverbundene, also, sage ich mal.
Also sagen wir mal so, ich glaube, ich bin mir sehr bewusst, dass ich sehr heimatverbunden bin, auch wenn ich es meine ganze Zeit lang nicht wollte. Also wenn du in der Oberpfalz aufwächst, eben da so tschechische Grenze und da ist irgendwie halt einfach so finito und du denkst dauernd, du träumst von der großen weiten Welt, dann willst du natürlich immer weg so. Und ich dachte immer, also hat glaube ich jeder hier irgendwie gehabt von meinen Freunden auch oder so, man will halt am besten sofort nach Berlin zum Studieren gehen und weit weg in eine große Stadt und mal ganz anders leben und so. Und ich bin jetzt einfach dann ja, also ich war auch kurz in Berlin, aber dann bin ich halt nach München gegangen, habe da studiert und das war für mich ja schon der Hammer, dass ich in so einer großen Stadt bin und so und so viele verschiedene Menschen kennenlerne und ganz anders und so. Und durch meinen Beruf dann, Schauspielerin und Sängerin, bin ich halt dann auch viel an Theatern in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz rumgekommen und war da immer die ganze Zeit jahrelang unterwegs und weg so. Und habe dann lustigerweise dadurch aber, je mehr ich weg war, desto mehr habe ich eigentlich gespürt, wie gerne ich hier bin, also wie oder wie sehr ich schon heimatverbunden bin. Also man kann jetzt wirklich überhaupt nicht sagen, dass ich nicht heimatverbunden wäre. Also oder ich kann es nicht mehr sagen. Und ich habe das auch gemerkt dann eben mit dem Dialekt, also den ich so hart loswerden wollte, habe dann auf einmal erste Rollen auf Bayerisch gesprochen, als ich es eigentlich konnte, als ich endlich ganz Hochdeutsch war, so kamen die ersten Rollen auf Bayerisch und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich ganz anders bin auf Bayerisch, also dass ich wirklich echt bin auf Bayerisch, so. Und dass auch diese ganze, wie ich aufgewachsen bin und dass das eine totale Kraft in mir hat. Also ich bin schon das, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin, glaube ich, noch mehr, weil ich sehr viel Lust und sehr viel Neugierde schon immer auf die Restwelt außerhalb der Oberpfalz auch hatte. Aber mich interessieren lustigerweise, und das ist, glaube ich, schon mein Thema, auch egal, wo ich bin, egal, ob ich in Berlin bin oder Hamburg oder in Israel oder Iran war ich auch schon irgendwie auf Reisen oder sonst wo oder in Indien. Ich finde es dann trotzdem immer am interessantesten, wie die Leute dort auch eigentlich leben, wirklich, wirklich echt leben. Und am schönsten finde ich es, wenn man nicht in einem Hotel ist, irgendwo so ganz anonym, sondern eher in einem Airbnb oder irgendwo in einem Zimmer wohnt, wo man halt wirklich die Familie dann kennenlernt und merkt, ach, die indische Familie lebt im Prinzip abgefahrenerweise, sind die nicht so unähnlich zur Oberpfalz. Also das hört sich jetzt so doof an, aber die haben halt auch ihre Oma, die dort den Ton angibt und die einfach gerne kocht und einfach so, und der ordnen sich alle unter. Und dann gibt's halt die jungen Mädels, die wollen auch eher in die Stadt, und dann gibt's halt den großen Bruder mit seiner Frau, den alle irgendwie nur so beäugen. Also es ist so lustig, weil sich dann doch wieder drauf reduzieren lässt, auf so eine, wo ist man daheim, woraus kommt man, aus so einem Familien, aus so einer Familienkonstruktion, und die ist halt dann so und so oder aus einer Gegend, egal wie sie gestrickt ist, und da hat man halt sein Leben lang eine Verbindung hin, glaube ich. Also wenn man da, also wenn man wirklich lange in was aufgewachsen ist, glaube ich, also in einem, an einem Ort. Also ich glaube, viele Menschen haben es auch nicht, wenn sie halt viel rumgereist sind während ihrer Kindheit. Ich glaube, dann ist es vielleicht eher die Familie, die ihr Heimatsort ist, aber wenn du an einem Ort warst, wirst du den Ort immer so verbinden. Und ich glaube, dass dann das, was an so einem Ort passiert oder auch wie die Leute dann denken oder wie sich dann auch vielleicht eine politische Einstellung an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, also ändert oder so, das finde ich halt schon mega interessant. Also das ist dann schon das, was mich, ja, was mich interessiert und auch in meiner künstlerischen Arbeit, also wenn ich jetzt selber was schreibe, dann schreibe ich schon echt gerne was, was damit zu tun hat, was ich kenne. Hm. Also es interessiert mich einfach. Also meine Gedanken, also ich bin zum Beispiel niemand, der sich jetzt denkt, ach, jetzt könnte ich so einen Kriegsfilm in Afghanistan schreiben, weil ich das Gefühl hätte, ich könnte mir das wirklich nur ausdenken. Also ich weiß nicht, wie die Menschen da sind. Also wenn ich vielleicht dann mal 3 Monate in Afghanistan wohne und das wirklich beurteilen kann, dann würde ich mir das zutrauen, das zu schreiben. Aber sonst denke ich dauernd, es gibt so viele Geschichten im Kleinen zu erzählen, gerade in so einem ländlichen deutschen Bereich, was doch so viel Strahlkraft in das andere hat, dass mich das, wenn ich selber was schreibe, lustigerweise schon immer sehr beschäftigt. So. Vielleicht, weil ich auch so schon sehr heimatgebunden bin. Also ich bin hier halt auch alle 3-4 Wochen, wirklich. Also ich fahre oft heim. Ich habe hier viel Familie und ich habe hier viel Bindung, ob ich will oder nicht. Also das ist auch einfach so. Bin hier auch zum Beispiel in meinem Dorf, glaube ich, wirklich mit allen irgendwie über 10 Ecken verwandt, was früher mich total eingeengt hat. Und jetzt gehe ich halt durchs Dorf und finde es halt total lustig, weil halt alle so, mei Katrin, bist du wieder da, was machst du denn, was ist denn, wie geht's in der Arbeit so? Und dann redest du halt mit denen alle und denkst da, ist doch cool.
Haben die eigentlich so, dadurch, dass du eine bekannte Schauspielerin geworden bist, haben die sich in dem Verhalten, hat sich da was verändert? Haben die dich anders behandelt seitdem, oder?
Also sagen wir mal so, ganz lange nicht. Also ganz lange war es eher so, also mich haben es eigentlich eher... Also je mehr ich gedreht habe oder so, je mehr ich im Fernsehen sichtbar wurde, desto mehr, also natürlich war es immer so, und sie mussten halt immer wahnsinnig nachfragen, also weil es natürlich voll interessant ist, weil natürlich so, meiner Mutter haben sie einfach permanent erzählt, dass sie es schon krass finden, was ich mache und dass sie mich das machen lässt, weil das ist ja schon alles sehr unsicher, was ich tue und so, und ob sie jetzt damit klarkommt. Also meine Mutter musste, glaube ich, mehr leiden als ich erstmal so, weil immer alle gedacht haben, meiner Mutter Tipps geben zu müssen mit ihrer Tochter, die jetzt völlig aus der Art schlägt und da in die Öffentlichkeit drängt und so. Und dann habe ich auch einiges gedreht, was die ja meistens dann auch gar nicht sehen oder so. Und dann habe ich aber bei Rosenheim Cops und bei Der Horm ist der Horm gedreht. Und da war dann der Bann gebrochen, weil das fanden sie dann cool, weil mein Dorf schaut Rosenheim Cops und danach Der Horm ist der Horm, und zu Der Horm ist der Horm wird wirklich Abend gegessen. Also die denken auch teilweise, dass da wirklich jemand lebt in diesem Dorf und dass das wirklich echte Menschen sind, die man da einfach nur mit der Kamera begleitet oder so. Ich habe keine Ahnung. Meine Oma hat damals wirklich zu der Nachbarin gesagt, die Katrin hat jetzt endlich einen festen Job. Bin ganz stolz. Sie ist die Sekretärin vom Landrat. Und dann hat die Nachbarin zu meiner Oma gesagt, mein Gott sei Dank, haben wir uns ja immer Sorgen gemacht um die Katrin. Und das ist halt schon, also da war ich dann auf einmal so eine gemachte Frau irgendwie. Und jetzt ist es so, also ich glaube, sie sind schon irgendwie stolz auf mich. Ich bin halt jetzt schon, also jetzt haben sie sich halt dran gewöhnt. Und sie finden es halt, glaube ich, ziemlich cool, dass ich halt so oft daheim bin bei meinen Eltern und halt einfach im Dorf so rumgehe, ohne dass ich mich verändert habe. Also ich gehe halt genauso zum Metzger und kaufe für meine Mama ein oder was weiß ich, habe mein Auto jetzt halt gerade auch beim Kfz-Mechaniker unseres Vertrauens, weil der muss halt meinen Kundendienst machen, wie er das schon immer gemacht hat, weil ich auch niemanden in München traue, wie meine Eltern so. Nein, aber weil das halt einfach gut macht. Und dann ist es, ja, jetzt gucken wir mal, es gibt immer einmal im Jahr ein Dorffest, das ist nächste Woche, und da macht auch meine Mama mit ihrem Verein immer, macht die da so so Blumenverkauf und sowas und was weiß ich so, also das, so Blumen und Pflanzen, die man dann in den Garten pflanzen kann und so. Und da bin ich eigentlich, seit ich lebe, bin ich schon immer dabei, weil ich mache dann immer da die Kasse oder so. Und nächste Woche wird sich dann zeigen, weil ich war ja jetzt vor 2 Wochen beim Ringelstädter in der Sendung.
Ja, das habe ich gesehen. Ja.
Und das haben halt natürlich alle gesehen. Und jetzt haben es eh schon meine Mutter alle angerufen danach und meine Tante und alle so und haben ihnen erzählt. Und ich glaube, ich werde nächste Woche am 1. Mai dann den großen, also das Resümee kriegen von allen. Weil die, ich mache dann die Kasse und dann kommen sie immer alle mit ihren Körbchen, wo sie die Blumen drin haben und die Pflanzen und die Salatpflänzchen und so, kommen es dann und dann wird beim Kassieren praktisch wird Kritik geübt. Also so, ich höre es schon. Mei, Katrin, warst du beim Regelstädter? Und dann schauen sie mich an und sagen, ja, und wie fandest du das? Ah. Ja, also schon gut, aber pass auf, so und so. Und dann werden sie mir das alle einzeln sagen und ich werde sie, und es dauert dann immer unendlich, weil da stehen dann immer 30 Leute an dieser Kasse und jeder muss halt eine Minute oder 3 oder 5 mit mir reden drüber.
Und aber wie gehst denn du damit um? Also bist du, findest oder beziehungsweise findest du das gut, wenn man dich erkennt auf der Straße?
Ja, also sagen wir mal so, ich meine, wenn ich das jetzt doof finde, also ich bin ja jetzt nicht so berühmt wie Elias Mbarek. Also wo ich jetzt sagen muss, alle rasten komplett aus, wenn sie mich sehen und machen vor mir Stage-Diving.
Noch nicht,
nein. Aber sag mal so, wenn man natürlich in die Öffentlichkeit geht, dann ist es natürlich, und auch wenn man jetzt im Fernsehen ist oder so, wäre es ja doof, also nicht sich bewusst zu sein, dass man natürlich dann auch erkannt wird irgendwo so. Und ich finde, also ich versuche einfach, Sachen zu machen, hinter denen ich stehe, und ich versuche, die Sachen, die ich mache, auch gut zu machen. So, das heißt, wenn das dann mal jemandem auch nicht gefällt oder jemandem gefällt oder so, dann kann ich da total, also dann freue ich mich eher, oder wenn auch jemand mal sagt, du, das habe ich gesehen, da hast mir gar nicht gefallen, dann versuche ich halt ganz normal mit denen zu reden und sagen, ach, warum nicht und so. Und das ist dann manchmal ganz interessant sogar, was sie mir dann für eine Kritik geben, weil sie sagen, das warst nicht du. Du hast so Hochdeutsch geredet. Und ich so, ja, aber weißt du, das ist halt die Rolle und so. Und dann sagen die, ja, gell, für die Rolle, da musstest du Hochdeutsch reden. Na gut, unter dem Gesichtspunkt, mei, Katrin, dann verstehen wir das jetzt schon, gell, du hast da ganz andere Menschen gespielt. Und ich so, ja. Und dann sagen die, ah, toll, okay, ja, da, gut. Nee, und dann finde ich es natürlich super. Und ich meine, mein Dorf, wenn mich beachtet, das ist natürlich trotzdem cool, weil ich meine, ich bin ja mit denen aufgewachsen, ich mag ja die alle so. Das heißt, natürlich, wenn sie mich da in Weiden, auch wo ich zur Schule gegangen bin oder so, wenn natürlich die auch irgendwie, wenn ich merke, die sind auch irgendwie stolz auf mich oder die mögen halt, dass ich das mache oder die finden es auch natürlich immer ein bisschen verrückt, weil Oberpfälzer findet immer sehr verrückt, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt. Das macht der Oberpfälzer nicht. Also wir bleiben alle daheim und unerkannt so. Und das Schlimmste ist, dass die Leute reden könnten über einen.
Mhm.
Und jetzt reden natürlich die Leute über mich, aber ich bin da sehr unoberpfälzisch, also sehr unoberpfälzisch, weil nein, ich bin mir halt dessen bewusst. Also mich freut's und wenn sie mit guter Kritik kommen, ist es völlig okay. Und wenn mir jemand blöd daherredet, dann bin ich, glaube ich, so wenig auf den Mund gefallen, dass ich mich auch wehren kann. Und dann finde ich es auch wieder gut. So.
Und wenn du so eine, also bei, du drehst ja jetzt nicht nur Sachen, die irgendwie was mit der Oberpfalz zu tun haben oder mit Bayern oder so, aber weil das so auch mit dem, was du selber inszenierst, ja auch, ja, das ist ja auch immer, wie gesagt, hat ja diesen heimatverbundenen Touch. Ist das für dich eine, also erstmal ist das wie eine Schublade, dass man dich auch eher für sowas castet oder anfragt oder eben nicht? Und machst du es lieber oder ist es dir im Grunde egal? Also sagst du eher, naja, wenn da jetzt irgendwie so, wenn das in den Bergen spielt, in Bayern, dann bin ich eher dabei, finde ich interessanter als jetzt eben der Kriegsfilm in Afghanistan.
Nee, also sagen wir mal so, spielen verlange ich von mir oder habe ich Bock, alles zu spielen. Da spiele ich auch den Kriegsfilm Afghanistan, weil ich denke, dafür bin ich ja Schauspielerin praktisch geworden und da werde ich dann hoffentlich auch so gecoacht oder so in diese Materie eingeführt, auch durch die Filmproduktion, durch den Drehbuchautoren, durch die Regisseurin, die da eine Vision hat, wieso sie mich besetzt in dem Film in Afghanistan. Wo ich ja immer dann wahrscheinlich eine Deutsche oder Europäerin spielen werde, die da hinkommt und dann, sonst wirst du ja auch gar nicht gecastet, wenn du die Sachen nicht mitbringst, praktisch.
Ein Bayer in Afghanistan, das wäre schon mal der Titel.
Ein Bayer, genau. Aber natürlich, da bin ich dann schon so, da verlange ich auch von mir, dass man mir abnehmen würde, dass ich einfach eine Zentraldeutsche bin, also ohne Färbung, die da hingeht und wo man sagt, ja, das ist jetzt eine, die, was heißt, ich hatte es in München studiert, aber ist jetzt in Hamburg an irgendeinem Institut und wird dann als Wissenschaftlerin nach Afghanistan geschickt. Das würde ich mir jetzt von mir schon verlangen, dass ich das spielen kann, so, weil auf der Bühne habe ich auch schon, was weiß ich, wirklich alles gespielt so. Das Ding ist natürlich, wenn du aus Bayern kommst und in München wohnst, wirst du halt oft für bayerische Sachen angefragt, weil du es einfach kannst, weil ich es auch echt kann und nicht angelernt kann so, sondern ich bin wirklich bayerisch und man kann mir auch ein bisschen verschiedene bayerische Dialekte abverlangen, weil ich die ungefähr dann halt herstellen kann, so, was natürlich gut ist. Und also das ist natürlich schon so. Und dann oft ist es ja auch so, dass du ab, wo du buchbar bist, auch oft gecastet wirst. Also weil die sagen, wenn wir jetzt die nach Berlin casten, in eine Serie, dann müssen wir halt in Berlin praktisch ihre Unterkunft zahlen. In München wohnen sie einfach. So. Hm. Und deswegen ist es so, dass ich, also ich drehe auch und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, sehr viel bayerisch zu drehen, weil ich es bin, weil ich es mag. Es ist aber jetzt kein Kriterium, dass ich was Hochdeutsches absagen würde, wenn was Bayerisches in Konkurrenz steht. Sondern es ist schon so, dass ich sehr, also sehr gerne auch ein bisschen mehr Hochdeutscher drehen würde eigentlich, also in anderen Teilen Deutschlands so. Aber da muss man sich ein bisschen, da muss man sich wirklich selber so ein bisschen strecken, auch dann seine Agentur das eher mitteilen und sagen, hey, passt mal auf, ich will jetzt nicht zum 10. Mal da in dieser bayerischen Serie mitspielen, sondern du guck doch mal, schlag mich doch mal Casterinnen vor in Berlin oder Hamburg eher. Und was weiß ich, mein Demoband, wo ja so meine Demoszenen drauf sind, wo man sieht, was ich kann, was ich gedreht habe, da sollte man halt, wenn man das wirklich vorhat, auch ein bisschen mal die bayerischen Szenen halt weglassen oder die hinten drauf machen. Und die Anfangsszenen sind halt Hochdeutsch, wo man merkt, ach, so wirkt sie, wenn sie einfach Hochdeutsch spricht, wo man gar nicht drüber nachdenkt, ob ich so bayerisch bin oder nicht. Und das kann man natürlich selber so ein bisschen lenken. Ich bin halt so 50-50. Also ich drehe einfach gerne, ich arbeite einfach gerne, auch auf Bayerisch. Aber ich freue mich immer sehr, wenn was natürlich Hochdeutsches, jetzt nicht Verortbares dazwischen kommt, einfach so. Und ich will auch gerne, dass das beides fix bei mir verankert bleibt und sich die Leute auch, dass ich eher, ich glaube, ich bin eher bayerisch verankert bei den Leuten jetzt so. Aber ich hätte halt gern, dass sich das mehr einpendelt, dass ich beides so kann oder so. Weil vom Aussehen her und einfach so rein von meiner Physiognomie her oder so, bin ich ja jetzt nicht so die witzige Bayerin, sondern ich sehe ja eher, also man kann mich ja sehr gut zur eher strengen Anwältin auch machen, zur Ärztin, zur Sekretärin, zu irgendwas. Also, und ich wirke jetzt nicht so wie die lustige, dralle Bayerin so. Also deswegen ist das eh so ein bisschen ein Zwiespalt so, aber also wenn ich jetzt einfach lustig und bayerisch aussehen würde, dann müsstest du auch voll drauf gehen, weil dann hast du dann natürlich ein unheimliches Pfund und dann ist es eh gut. Aber ich sehe halt nicht so hart bayerisch aus. Und das ist halt so ein bisschen das, was bei mir auch dann manchmal in der bayerischen Besetzung sogar hakt, weil sie sagen, naja, die müsst so ein bisschen, also dass die jetzt so richtig auf dem Bauernhof ist, glaubt ihr halt auch keiner oder so. Oder glaubt man nur halb, obwohl ich ja vom Bauernhof komme. Aber es ist halt, da nehmen es dann die lieber ein bisschen festere, die, also nicht körperlich fester, sondern einfach die so vom Typ her fester ist oder so fester wirkt, ein bisschen robuster wirkt so. Mhm. Und mei, deswegen, ich mache ja alles im Endeffekt. Also ich mache alles und versuche immer alles, also für was ich mich auch entscheide, was ich mache, dass ich das dann auch mit Spaß mache. Und was ich, wo ich mir denke, das habe ich jetzt keinen Spaß dran, glaube ich, dann lehne ich es lieber ab, so.
Und willst du mehr, weil du ja auch selbst inszenierst und Regisseurin bist und so, möchtest du mehr auch dann, also wenn das mit Langfilmen klappt, was ich dir sehr wünsche, dann, wenn das dann erfolgreich wird, würdest du das dann eher verfolgen oder würdest du immer so zweigleisig mit der Schauspielerei fahren oder weißt du das noch gar nicht?
Also ich glaube, ich würde es nie trennen können, also weil ich bin einfach Schauspielerin, so, das bin ich halt mit Leib und Seele und Tag und Nacht und immer. Aber, also ich schreibe ja jetzt schon relativ viel, das hat sich halt auch mal irgendwie bei mir so entwickelt. Ich meine, ich rede viel, ich denke, ich habe da eine Meinung zu allem, ich höre gern Geschichten, ich erzähle gern Geschichten und dann irgendwie drängt sich halt das Schreiben so auf, dass man sagt, hey Stahl, sei nicht, also ich heiße bei meinen Freunden Stahl, ohne Vorname, hey Stahl, dann sei nicht dauernd so siebenschlau, sondern schreib selber, so. Und so kam das irgendwie ein bisschen, dass alle immer gesagt haben, bevor ich immer andere Filme, Drehbücher oder irgendwas kritisiere und so wahnsinnig super schlau bin, soll ich das selber machen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, stimmt, so. Und habe halt angefangen zu schreiben und mittlerweile lebe ich auch so im zweiten Bildungsweg praktisch eigentlich schon mal ganz gut davon, dass ich, also ich habe eine Schreibkollegin und wir haben jetzt gerade ganz gut so Konzepte für Serien oder so verkauft und ja. Das muss jetzt alles die nächsten Schritte gehen, aber das ist halt für mich schon mal total toll zu merken, dass diese Professionalisierung in diese Richtung auch ernst genommen wird und wahrgenommen wird. Also, dass man sagt, hey, die Katrin, wenn die da auch so ein Konzept schreibt für eine 10-teilige Serie, Das hat Hand und Fuß, das kaufen wir ihr ab. Und das freut mich natürlich sehr, dass es neben den Kurzfilmdrehen wenigstens, also schon mal von dem, dass ich was schreibe, was ernst und wahrgenommen wird, in diese professionelle Richtung jetzt einfach schon ganz klar geht. So. Und was man ja nicht vergessen darf, ist, Schauspieler bist du zwar 24 Stunden, 7 Tage die Woche, aber so viel arbeiten, also drehen wir ja oft nicht, weil wir gar nicht so viele Drehtage haben. Also das heißt, dazwischen habe ich wahnsinnig gut Zeit, mein ganzes schlaues Gelaber kanalisieren, in am Schreibtisch sitzen und schreiben. So. Und das geht sich eigentlich ganz gut aus, weil ich halt also es gibt Schauspieler, die, glaube ich, warten immer dazwischen auf jeden Drehtag und ich arbeite halt gern. So. Das heißt, in der Zeit, wo ich nicht drehe oder Theater spiele, schreibe ich. Und es gibt natürlich dann manchmal, jetzt so hat sich's entwickelt, dass es natürlich dann Phasen gibt, wo es ein bisschen viel wird, also wo ich was abgeben muss, was ich schreibe, gleichzeitig aber Drehtage habe, wo ich auch irgendwie halt den ganzen Tag beschäftigt bin und davor und danach auch Text lernen muss und vielleicht noch ein Theaterstück gerade spiele, was dann auch noch irgendwo abends eine Vorstellung hat, dann wird's natürlich schwierig, wenn's kumuliert. Aber normalerweise ist es übers Jahr so, dass ich eigentlich recht happy bin mit dieser Konstellation, dass ich drehe, dass ich Theater spiele, ich mache ja auch noch Musik und schreibe eben und bin dadurch recht happy geworden, muss ich sagen, weil früher haben immer alle gesagt, ich muss mich entscheiden und dann habe ich irgendwann gesagt, warum? Ich möchte doch das alles gerne machen und jetzt mache ich alles und bin eigentlich sehr viel glücklicher als vorher, so. Und Regie muss man jetzt einfach mal gucken, ob mich jemand lässt, weil das ist ja auch immer eine Frage der Finanzierung, des Zutrauens und wie das so wird. Und also wenn das noch dazu kommen würde, wäre es für mich nur noch, glaube ich, eine Bereicherung. Also ich glaube, ich würde nie aufhören, selber zu spielen, weil das bin ich zu arg. Aber auch wenn du sagst, du drehst jetzt einen Film in 2 Jahren oder einmal im Jahr einen Film und den Rest bist du Schauspielerin, ist es ja auch wieder machbar einfach. Mhm. Und deswegen, also ziele ich sehr darauf ab, dass das alles so in meinem Leben vereinbar wird oder so. Oder alles immer so, also ich bin immer sehr happy, wenn alles, was ich tue, so jedes Jahr so ein bisschen so ein paar Steps macht, so. Ich brauche gar nicht so den riesigen Erfolg auf einmal und dann ist alles Wahnsinn, weil ich glaube, dann hast du immer Angst, dass du wieder zurück, dass es aus sein könnte oder so. Und ich, wenn ich jedes Jahr merke, hey, ja, guck mal, jetzt haben wir das verkauft, ach, und jetzt schreiben wir da die Drehbücher, ist doch mega, ach, jetzt wird's verfilmt, geil, ach, und jetzt habe ich Drehbuchförderung bekommen, ist doch super, ach, und jetzt habe ich mein Drehbuch für meinen eigenen Film fertig, jetzt schicke ich es Produzenten, die lesen es sogar und sagen, hey Katrin, lass mal schauen, lass mal reden. Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Vielleicht bin ich dann nächstes Jahr schon so weit, dass ich vielleicht den Film drehe oder so. Also, und da bin ich immer ganz demütig, versuche ich auch zu bleiben und freue mich aber dann halt immer sehr, dass es so sich so entwickelt alles bei mir so.
Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Es klingt ja vor allem auch so, dass du ja, wie soll ich sagen, die positiv in die Zukunft schaust, also nicht das Gefühl hast, du wirkst nicht so wie, als wärst du schon total angekommen, sondern wirkst ja immer noch sehr neugierig, was noch kommen wird, ja, und das finde ich ja immer ganz toll, weil es gibt auch viele Leute, die sagen, ah, mach das jetzt halt und dann, ja, geh ich in Rente, ja, ja. So, und so, das finde ich.
Nee, dafür ist das alles, glaube ich, immer noch zu aufregend, was ich mache und ich bin immer noch nicht ganz da, wo ich auch so sein wollen würde, so. Und ich glaube, ich bin das auch vom Naturell halt nicht. Also so, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, eben dadurch, dass auch das alles bei mir nicht so einfach peng und dann war die Karriere da und wow, sondern ich bin so ein Entwickler. Also ich mache da so vor mich hin und dann entwickelt sich so alles. Und wenn sich das immer so entwickelt, sorry, ich muss mal husten.
Das ist gut.
Mir jetzt irgendwie verschluckt. Genau, also ich bin eher so ein Entwickler und wenn sich das alles dann so entwickelt peu à peu und ich merke, ach komm, da geht jetzt da wieder diese Tür auf und da entwickelt sich da wieder hin, bin ich total happy.
Ja, also ich weiß nicht, ich frage mich natürlich, also wo ich großen Respekt vor habe, ist dieses parallele Arbeiten, finde ich ganz spannend. Also ich kann das gar nicht. Also ich kann das bei mir, ich muss immer irgendwie ein Projekt machen und wenn ich dann versuche, noch ein zweites nebenher zu machen oder wenn es dann auch ein bisschen was anderes ist oder so, das macht mich wahnsinnig. Also ich muss immer eins machen, dann abschließen, dann das nächste so ein bisschen. Außer es hat so eine ähnliche, also ich hatte ja auch mal hier 4 Podcasts und so, da ging das dann. Mhm. aber auch mit Filmsachen und so weiter. Also jetzt ist das ja auch so, du bist ja jetzt eine meiner letzten Gäste, ja, in diesem Format, was ich mache, weil ich auch damit dann aufhöre danach und weil ich, schon, ich wollte vor Corona einen Langfilm machen und dann habe ich schon alles vorbereitet gehabt und so weiter und so fort und dann kam Corona und dann bin ich hier in diesen ganzen Podcast-Dingern irgendwie gestrandet, weil alle Leute, die ich kannte, Comedians, Kabarettisten vor allem, die hatten immer sehr viel Zeit und dann haben wir das zusammen auch gemacht, so einzelne Formate. Und jetzt habe ich auch, hat es mich verfolgt seit vielen Monaten wieder dieses Projekt, dieses Filmprojekt und ich habe gesagt, ja, und es kam immer wieder jeden Tag immer so schreib mich auf und dann habe ich so gedacht, ich kriege das alles unter einen Hut und das habe ich aber, ich schaffe das nicht, ich muss das beenden und dann kann ich das nächste machen sozusagen oder beziehungsweise ich sage, ich gehe in Pause, vielleicht komme ich ja auch wieder hier mit meinem Talk, wer weiß, also ich lasse mir das offen, aber so, ich finde es bewundernswert, wenn man so viele Sachen parallel, also wenn man die Zeit dazwischen auch nutzen kann, zum Beispiel, wie du das gesagt hast, zu schreiben dann wieder sich auf eine Rolle vorzubereiten und so weiter. Also das finde ich ganz toll, wenn man das kann. Das ist eine Typfrage, glaube ich auch. Ja.
Und deswegen glaube ich also auch jetzt einfach rein dein Podcast, also deine Podcasts, die du hier machst oder dieses Interviews mit den Menschen reden und so, ist eigentlich, also muss man eigentlich sagen, ist wahrscheinlich die beste Vorbereitung drauf, einen Film zu drehen, kann ich nur sagen, wahrscheinlich.
Ja, so. ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich habe ja früher Kurzfilme gedreht, das ist ja schon ein bisschen her und da habe ich damals keine Interviews geführt und so. Aber ja, sicherlich auch. Also wobei man, wenn man so Projekte hat, die entwickeln sich ja auch immer mit einem selber so ein bisschen weiter, weißt du, und so mit und so. Ja, und man sieht das anders und dann, also mal sehen, wo mich die Reise hinführt. Aber auf jeden Fall, wir haben relativ lange heute gesprochen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Vor allem ist jetzt gerade auch einer Kopfhörer ist
die Batterie
ausgegangen.
Leer.
Also ich höre dich nur noch hier.
Okay, ja, immerhin.
Aber ich hatte sie frisch aufgeladen, aber das heißt, wir haben wirklich...
Ja, wir sind fast 2 Stunden drauf. Aber es war mir ein großes Fest, mit dir zu sprechen und mich mit dir zu unterhalten und dir vor allem auch zuzuhören, liebe Katrin. Ja, ich wünsche dir erstmal viel Erfolg, auch vor allem für dein eigenes Filmprojekt, dass das was wird. Und freue mich, wenn man dich wieder im Fernsehen... Wann kann man dich das nächste Mal sehen? Oder wo überhaupt?
Ich komme zum Beispiel am Freitag im Alten... Freitagabend, 20.15 Uhr oder wann?
Ja, da sind wir wahrscheinlich schon, das ist schon vorbei. Das muss
muss
man in der Mediathek sehen.
Also das ist ja, genau, also ich bin, okay, das musst du dann formulieren. Wie formuliert man das jetzt? Also ich war ja am Freitag beim Alten.
Ah ja, du warst... so.
Am Freitag hat man mich zum Beispiel beim Alten gesehen.
Ja, Freitag, da muss man aber noch sagen, wann. Das ist Freitag hier was haben wir denn hier? Das ist der 25. April.
Genau, 25. April war die Ausstrahlung von der Alte. Das heißt, die Folge heißt Über dem Limit. Und man kann sie jetzt in der Mediathek sehen.
Was spielst du da für eine Rolle?
Ich spiele da die Rolle, es geht da um so eine Art Lebens-Life-Coach, einen sehr berühmten. Mhm. Und der in so einem Art Schloss da immer so seine Coaching-Runden macht und der von vielen Leuten so als Guru gesehen wird. Und einer der Teilnehmer, rastet aus, weil dieser Guru hat so ein bisschen die Art, dass er die Menschen sehr fertig macht und anschreit und praktisch so zerstört und dann wieder aufbaut und dass sie dann praktisch im Beruf wieder besser anpacken und mehr Biss kriegen und so und macht es aber sehr krass praktisch mit krassen Mitteln. Und einer rastet aus und läuft dann so amok und dieser Guru wird tot gefunden. Ah. Und natürlich denkt jeder, dass es dieser eine aus dem Kurs war, den er halt immer so fertig gemacht hat. Naja, und dann kommt halt raus und ich bin eine Teilnehmerin in der Gruppe, aber hatte auch eine Affäre mit diesem Guru, was dann seine Frau rausfindet. Und ich hatte aber auch eine Affäre mit einem anderen in dieser Gruppe. Ich bin eigentlich so eine alleinerziehende Mutter, so eine taffe Geschäftsfrau. Ja, so eine bin ich. Also alles auch ein bisschen... Auch alles ein bisschen schlimm und dreckig und es gibt eine Sexszene im Pool, ich sag's dir.
Oh, das hast du jetzt aber mit dir, oder was?
Ja.
Oh, das jetzt.
Ja, ich wachse jetzt langsam in die sexy Rollen rein. So.
Jetzt hast du aber, das hast du jetzt so geteasert mit der Sexszene, dass jetzt alle gucken.
Nein, aber das ist ja immer noch der Alte. Weißt du? Also so viel sieht man nicht. Aber ich bin irgendwie immer ganz stolz, wenn ich auch mal nicht nur die Bankangestellte bin, die, keine Ahnung, die... Überweisungen macht oder so, sondern wenn ich mal so was Wildes spielen darf.
Ah ja, okay. Also bei dem Alten, da ist nicht so viel Erotik normalerweise zu finden.
Nee, also ja, also ich, nein, also ich weiß auch nicht, was sie da reingeschnitten haben, aber ich weiß nur, wir mussten da, wir haben da wirklich bei, ich weiß nicht, bei 0 Grad in diesem Pool gedreht und es war wirklich jämmerlich, also das als Background-Informationen und ich glaube, ich war wirklich blau im Ganzen, also wirklich, ich habe eigentlich gezittert und wir mussten halt dauernd spielen, ja, und ihr küsst euch jetzt und jetzt komm und noch ein bisschen mehr Erotik und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, komm doch rein, Regisseur, komm rein und mach mal du Erotik hier bei 0 Grad, weil der war nicht beheizt, also gar nicht beheizt. Okay. Und da bleibt dir dann doch die Erotik irgendwie im Körper und im Hals stecken. Aber wir haben uns mit meinem, also mit meinem Spielpartner, wir haben uns gut geschlagen und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe schon meiner Mutter gesagt, sie soll es nicht gucken, weil wer weiß, ich weiß, weiß nicht.
Oh ja, wenn alle das dann auch sehen im Dorf und so, die Sexszene.
Ja, ja, eben. Ja, ach, ja, das werden sie mir dann auch wieder alles mitteilen, weil die schauen ja Freitagabend auch alle fern um 20.15 Uhr. Die sind ja alle noch am linearen Fernsehen total dran.
Ja, 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 das glaube ich.
Es wird schlimm, aber gut, so ist es halt. Da komme ich auch durch.
Okay, super. So. Okay, das haben wir schon mal sehr gut geteasert. Ah, okay. Alles klar. Also, Katrin, bleib noch dran, aber ganz offiziell vielen lieben Dank für deinen Besuch heute. Ja, es war sehr, sehr interessant, war schön, dich kennengelernt zu haben und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
Ja, danke schön, hat mich auch sehr gefreut und genau, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, mach's gut.